auch wenn die lang auf der Hefe lagen, geht es trotzdem darum, keinen langweiligen oder flachen Cremant herzustellen, sondern immer mit dieser Frische, mit dieser Energie. Und vielleicht für einige zu trocken, weil wir eher so, ja, wir sind trockene Menschen, vielleicht deswegen trockener Cremant, aber und wenn es nach mir ginge, noch trockener.
AI, alles interessant. Ich bin Stefan Börnchen. In meinem Podcast treffe ich Menschen, auf die ich neugierig bin, weil sie etwas zu erzählen haben. Überraschend und unterhaltsam, spannend und spinnend, mussierend und adstringierend und immer gut zu wissen für die nächste Stehparty. Menschengemacht auf Spotify, Apple Podcasts und wo es sonst Podcasts gibt. Mein Gast heute ist die Luxemburger Winzerin Corinne Cox von der Domaine Laurent und Rita Cox, das sind ihre Eltern, in Remich an der Mosel. Corinne Cox, promovierte Molekularbiologin, ist seit 2019 Kellermeisterin des 13 Hektar großen Weinguts. Bei den Cox haben Neugier, Experimentierfreude und Innovationslust Tradition. Laurent Cox war der erste selbstständige Winzer, der in Luxemburg Cremant produziert hat, einen in klassischer Flaschengärung hergestellten Schaumwein. Corinne Cox wiederum pflanzt Bäume in Weinberge, man nennt das Vitiforst, und schafft damit Erosions-, Sonnen- und Hitzeschutz, hält Feuchtigkeit im Boden und trägt zur Artenvielfalt bei. Auch Feigen- und Pfirsichbäume, Tulpen und Kräuter wachsen in Polykultur zwischen den Reben. Für die Bodenbearbeitung sind Pferde, für den Pflanzenschutz sind Drohnen im Einsatz. Aus Georgien hat Corinne zwei Quevri genannte riesige Tonamphoren mitgebracht und im Boden eingelassen, in denen jetzt nach der ältesten Weinherstellungsmethode der Welt Wein reift. Wein aus Bodenhaltung sozusagen. In einer Verkostung der besten Cremants aus Luxemburg im Falstaff-Magazin landete eine Cox-Cuvée auf dem ersten Platz. Im Weinführer, der kleine Johnson 2026, heißt es schlicht, Zitat, Avantgarde mit handwerklichem Gespür. Auch ein Naturwein ist im Angebot. Auch Naturwein ist im Angebot, so etwa ein nackter Cremant. Corinne, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das waren jetzt so viele interessante Dinge hier, also Drohnen, Pferde, verbotene Früchte sogar. Vielleicht kommen wir darauf noch später. Womit sollen wir beginnen? Angenommen, du säßest jetzt heute Vormittag nicht hier im Podcaststudio und angenommen, es würde nicht in Strömen gießen draußen, wärst du im Weinberg und was würdest du dann tun?
Ich wäre im Weinberg, bis dass es eben regnet, weil jetzt hat es auch sehr schön geschüttet, dann macht auch keinen Spaß für den Weinberg. Und dann findet man viel Arbeit auch zu Hause, also im Keller, Administration, also viel Bürokratie, aber auch Verkauf, Export etc. Also es ist sehr schwierig, abends aufzuhören, weil es hört nie auf.
Ja. Und was steht jetzt im Weinberg an, also dieser Jahreszeit, Anfang Juni?
Sehr vieles, weil es war ja jetzt ein bisschen kalt geworden, wo ein bisschen alles stagniert hat. Und jetzt mit ein bisschen Regen, mit viel Sonne, mit warmen Tagen, jetzt sprießt alles. Also wir kommen eigentlich nicht hinterher. Also es ist immer irgendwann so ein Moment im Weinberg, wo man einfach, ja, wo die Pflanzen schneller sind als wir. Und das ist momentan definitiv der Fall. Also einerseits, also wenn ich jetzt wirklich ins Detail gehe, die Stämme putzen, das heißt, dass unten am Stamm nichts wächst, sondern alles eben in die Höhe. Jetzt fängt die Blüte auch an, das heißt, das ist so ein kleiner kritischer Moment, wo die Pflanzen sehr sensibel sind, was Krankheiten angeht. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall die Pflanzen auch schützen. Dann wächst die Pflanze, also für die Leute, die es nicht wissen, eine Rebe ist eine Liane. Von daher wächst die Pflanze natürlich gerne nach oben, aber braucht Halt. Sie kann von alleine nicht in die Höhe sprießen. Das heißt, irgendwann muss sie sich schon irgendwo greifen, damit sie wieder nach oben wächst. Und da müssen wir hier ein bisschen helfen. Und das nennt sich dann auf Französisch Palisser. Also es geht einfach darum, die ganzen Äste, die jetzt in alle Richtungen gehen, dass wir die ein bisschen sammeln und in die Mitte wieder führen, damit, wenn wir eben Traktorarbeiten machen, dass wir da nicht alles mitreißen, sondern dass alles schön aufgefächert in der Wand sprießt. Mhm.
In die Mitte führen heißt dann an Drähte oder solche gespannten Vorrichtungen befestigen.
Genau, also die meisten Reben bei uns sind in Drähten eingefasst und dann haben wir natürlich auch Einzelpfähle, wo dann die Pflanze nur an einem einzigen Pfahl dann angemacht ist. Mhm. Das ist die alte Methode, aber beides gibt es nach wie vor. Mhm.
Und Stämme putzen heißt, also Zweige abschneiden, die rauskommen, nicht gewünscht sind, oder was bedeutet das?
Im besten Falle sind es junge Sprosse sozusagen, die jetzt vom Stamm eben sich entwickeln. Das geht momentan noch so ganz leicht mit den Händen. Irgendwann ist der Ast dann schon so dick und so fest, dass man schon die Scheren benutzen muss. Mhm. Und das geht schon ein bisschen in den Rücken.
Ah, ja. Wer macht das denn? Ihr seid ein Familienbetrieb. Wie viele Leute arbeiten bei euch mit und machen die alle diese Weinbergarbeit?
Mhm. Ja, eigentlich alle, weil das ist das A und O. Auch wenn jemand bei uns im Keller arbeitet, muss auch in den Weinberg. Wir sind alle sehr polyvalent. Überall ist Arbeit. Das heißt, wir müssen da arbeiten, wo gerade was los ist. Und wir sind momentan, also inklusive meine Eltern, die nach wie vor im Betrieb sind, sind wir mit mir 5 Leute. Mhm. Und dann in der Saison, also Hauptsaison heißt für uns jetzt in der Vegetation, haben wir dann 1, 2, vielleicht sogar 3 Leute nochmal mehr, damit wir einfach hinterherkommen. Und dann in der Lese, das ist dann die richtige Hauptsaison, wenn wir die Trauben nach Hause bringen. Da brauchen wir natürlich noch mal mehr, weil das ist die wichtigste Arbeit. Mhm.
Und wo kommen die Lesehelferinnen und Helfer her?
Die meisten kommen aus der Region. Einfach aus dem Fall, weil wir nicht so viel Platz haben, die Leute zu logieren. Das heißt, die meisten kommen maximal eine Stunde weit weg und fahren abends wieder nach Hause. Die meisten kommen tatsächlich aus Frankreich. Wir hatten, das ist jetzt aber eher speziell gewesen, letztes Jahr 2 junge Spanierinnen, die immer eine Lese machen wollten und die sind extra aus Spanien angereist. Mhm. Aber das ist eher ungewöhnlich.
Mhm. Und die Leute, die dann aus Frankreich kommen, also die halten sich dann diese Zeit frei irgendwie? Machen die das so nebenher? Machen die das, weil sie gerne Wein lesen oder aus finanziellen Gründen? Oder ist das noch so ein historisches Tun?
Also mittlerweile, das hat sich so ein bisschen abgewandelt. Früher war es so, dass es vielleicht eher Landwirtsfrauen waren, die dann ein bisschen weniger Arbeit hatten und dann Lust dazu hatten, dann in der Weinlese mitzumachen. Das hat sich jetzt so weit geändert, dass es viele Menschen sind, die entweder in der Pension sind, also Rente, und das einfach ein bisschen aufbessern wollen, die Zeit haben dazu. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe, die sowieso eher, eher spontan arbeiten. Mhm. Das heißt, die sind weniger fest angestellt, sondern suchen sich immer so, wenn sie gerade Lust zum Arbeiten haben oder wenn es gerade vielleicht auch im Portemonnaie nachfragt, dann fragen die dann eben auch in der Lese nach, ob eine Hand gebraucht wird.
Mhm. Und gibt es auch noch so einen Dorfgemeinschaftsspirit? Jetzt ist Weinlese und hier die Nachbarin braucht jemanden im Weinberg, sowas?
Leider nein. Okay. Es ist auch meistens so, dass gerade bei den jungen Leuten ja alle beide auch arbeitstätig sind. Ja. Und Lese bei uns heißt mindestens 30 Tage Zeit nehmen. Das heißt, das können die wenigsten, die berufstätig sind, weil dann würden die den ganzen Urlaub dann aufbrauchen. Also es ist eigentlich nicht mehr so machbar. Deswegen sind es eher Rentner, die sich dann für die Arbeit interessieren.
Also man sagt ja nicht so, ich komme mal vielleicht heute Nachmittag vorbei oder so, sondern ihr macht so Verträge, 30 Tage und dann muss das auch passen.
Wir müssen ja auch ungefähr ausrechnen, so viele Leute brauchen wir für den Weinberg etc. Wir können nicht so spontan entscheiden, heute nehmen wir mal einfach nur eine Reihe, weil wir haben keine Leute. Ja. Also wir müssen uns, das ist ja, also und wir können uns nicht leisten, dann zu sagen, wir machen das nächste Woche.
Ja.
Lese ist wirklich, wenn man über Qualität spricht, ist der Lesezeitpunkt auch sehr wichtig.
Ja.
Das heißt, wir müssen planen, wir müssen die einzelnen Weinberge abfahren, schmecken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dafür ist ein Plan schon wichtig.
Mhm. Und wie viele Leute lesen dann bei euch?
Also wenn ich jetzt nur die Leute dazu rechne, die nur für die Saison, also nur für die Ernte dazukommen, dann hängt es so ein bisschen von der Menge ab und wie selektiv wir vorgehen müssen. Dann würde ich so sagen, zwischen 7 bis 12.
Ah ja. Und wie groß ist das Zeitfenster für so eine, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, Parzelle? Oder also ihr fahrt rum und probiert die Trauben oder vielleicht gibt es auch technische Verfahren. Also wie geht das?
Es hängt erstens mal davon ab, was du produzieren möchtest.
Ja.
Weil wenn du Cremant machen willst, dann musst du sehr gut aufpassen auf Zucker. Natürlich auch auf Säure, aber der Zucker darf nicht zu hoch sein. Das heißt, du darfst jetzt nicht überreife Trauben nehmen, weil in dem Fall hast du nachher zu viel Alkohol, weil wir bei der Flaschengärung, das ist ja eigentlich eine zweite Gärung, das heißt, wir produzieren zweimal Alkohol. Und da müssen wir auf jeden Fall auf Zucker aufpassen. Das heißt, wenn wir starten, ist meistens Cremant dran. Und ganz zum Schluss machen wir nur noch Wein. Das ist das Erste. Wir kennen natürlich unsere Parzellen, die eher früh dran sind. Wir kennen die Parzellen, die etwas spät reifen. Und dann hängt es natürlich absolut von der Rebsorte ab. Wir arbeiten mit über 15 verschiedenen Rebsorten. Das ist schon ein bisschen, ja, krank für so einen kleinen Betrieb. Aber dann hast du natürlich auch die Rebsorte, die dir sagt, wann wer zuerst reift. Und dann fährst du die einzelnen Parzellen ab, weil es sind über 50 verschiedene Parzellen. Ich fahre ja dann natürlich nicht alle 50 jeden Tag ab, sondern wirklich pro Rebsorte oder die Parzellen, wo ich weiß, dass die eh dran sind. Und dann ich fahre eigentlich ja dann vor, um zu gucken, was ist jetzt gut zum Lesen. Und dann muss es halt von der Quantität auch passen, weil wir können im Keller auch nicht Unmengen da akzeptieren. Ja. Das heißt, wir müssen selber ausrechnen, wie viel können wir an einem Tag lesen und was können wir im Keller verarbeiten, dass wir nicht zu viel reinbringen, aber auch nicht zu wenig, weil sonst sind wir ja wieder mit der Arbeit hinten dran.
Und dann fährst du so rum, steckst deine Traube in den Mund und sagst, die ist gut. Oder wird auch was gemessen, so Öxle oder ich weiß nicht.
Machen wir auch, aber das ist meistens im Vorfeld, damit wir so ein bisschen die Reifungskurve uns ausrechnen können. Dann messen wir Zucker, weil dann unregelmäßige Zeitpunkte, wo wir das dann messen. Und dann kann ich schon so ein bisschen abchecken, okay, das ist die Woche oder das ist der Tag, wo wir das vielleicht dann lesen. Aber im Endeffekt ist dann das Geschmacksprofil ausschlaggebend, ob wir lesen oder nicht.
Und wann beginnt das? Im August, im September?
Wenn du das heute fragst oder wenn du das nächstes Jahr fragst, ist es wieder unterschiedlich. Das heißt, jedes Jahr, das hängt so ein bisschen davon ab, wie frühreif das Jahr ist etc. Aber auch im Vergleich zu meinen Eltern, der Generation vorher, da war es eher üblich, Mitte September, Ende September, Anfang Oktober zu starten. Und seit 2018, das war das allererste Jahr, wo wir im August, Ende August gelesen haben. Aber seit 2018 haben wir jetzt schon 5-mal Ende August gelesen. Das heißt, Klimawandel, juhu, ist da. Und das heißt, es ist aber auch so, dass jedes Jahr sehr unterschiedlich sein kann, weil wir diese sehr starken Unterschiede zwischen den Jahren haben. Ich gebe jetzt das Beispiel von 2024, was eher verregnet war, eher kühl. Und da war, würde ich jetzt mal sagen, eher eine klassische Lese dran. Und wir können uns heute nicht mehr auf eine Saison einschießen. Also das hängt wirklich vom Wetter über das ganze Jahr gesehen ab. Aber die Tendenz ist eher, dass wir früher lesen als später.
Okay. Die Rentner müssen immer früher raus. Okay. Wenn du jetzt festgestellt hast, hier ist eine Parzelle, die müssen wir ernten, kann ja sein, dass dann mehrere gleichzeitig kommen. Dann muss man so überlegen, in welcher Reihenfolge. Wie groß ist dann das Zeitfenster? Also du sagst, jetzt sollte geerntet werden. Hat man dann eine Woche Zeit oder ein paar Tage? Ist das riskant? Fürchtet man dann irgendwie, keine Ahnung, Gewitter, Hagel, Sturzregen? Solche Faktoren spielen
alles
eine Rolle?
Alles dabei. Ich kann dir nicht mal sagen, wie groß das Zeitfenster ist, weil auch das ist wieder abhängig vom Jahr. Wenn es jetzt 30 Grad draußen sind, die nächsten Tage, dann reift es natürlich sehr stark. Ja. Wenn es jetzt aber eher kühl ist, dann habe ich mehr Zeit. Mhm. Und dann, die Prioritäten werden dann gesetzt durch verschiedene Produkte. Also einerseits zum Beispiel beim Cremant. Ich darf jetzt nicht zu viel Alkohol haben, also muss ich die relativ schnell lesen. Oder das ist jetzt meine wichtigste Parzelle, die hat die vollste Priorität, alles andere muss warten. Also das können sehr viele unterschiedliche Faktoren sein, die das dann im Endeffekt entscheiden. Oder auch, mit welchem Fuß ich aufgestanden bin.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, das ist eine stressige Zeit, oder?
Ja, auch die.
Also es quält einen nicht so, worauf konzentriere ich mich zuerst, jetzt sind die perfekt, das wäre gut für ein Cremant, wenn die noch eine Woche hängen, dann müssen wir da irgendwie Wein draus machen oder so, das ist nicht so.
Ja, also das ist so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal, ich bin schon ein bisschen Perfektionist und ich bin nie zufrieden mit nix und dann ist es für so eine Person relativ schwierig, weil du musst immer irgendwo Abstriche machen. Und Kompromisse finden und vielleicht auch Kompromisse finden mit den Leuten, mit den Trauben, mit den, also das ist immer stressig und auch mit wenig Schlaf verbunden.
Okay, das denke ich mir. Jetzt hattest du gesagt, es kommt darauf an, wie viel unten da in den Keller passt oder in die Presse, wie viel Wein wird denn dann so geerntet an einem guten Erntetag von all diesen so einen knappen Dutzend Erntehelfer, Helferinnen?
Also ganz typisch würde ich jetzt mal sagen, wenn wir zwei Pressen machen, wir haben zwei verschiedene Presse, einmal eine Champagnerpresse und eine pneumatische Presse, um nicht technisch zu werden.
Ja.
Die Champagnerpresse, da bekommen wir 4000 Kilo rein und die andere etwa 2000. Das kann man auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen, aber das ist so der Standard, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sind wir bei 6000 Kilo am Tag. Das hängt aber dann wieder davon ab, wie einfach die Parzelle auch zu lesen ist. Dann können die sogar mehr lesen. Und dann ist es abhängig von dem, was wir dann verarbeiten können oder welche Traubensorte dabei ist. Können wir zum Beispiel die Trauben entrappen und die über Nacht stehen lassen, damit wir eine Maische haben. Da geht es darum, dass die Schale mit in Kontakt ist mit dem Traubensaft, bevor wir pressen. Und dann können wir zum Beispiel einfach mehr machen, weil das wird ja dann erst am Morgen gepresst.
Ah ja, also 6 Tonnen könnt ihr pressen so am Tag.
Wir könnten mehr machen, aber wir müssen ja auch den Traubensoft auch noch verarbeiten.
Ja.
Von daher, also das ist so über den Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, sind es 6000 Kilo.
Jetzt hattest du gesagt, du möchtest nicht technisch werden. Vielleicht auch nochmal die Nachfrage. Champagnerpresse klingt ja irgendwie edel. Und was ist der Unterschied zwischen der Champagner und der anderen Presse?
Wie die Trauben gepresst werden. Also ich versuche das mal sehr anschaulich zu erklären. Also man kann eine Beere, also ich nehme jetzt nicht die ganze Traube, sondern einfach eine Beere. Ich kann die zwischen die Finger legen und dann in einer Sekunde ausquetschen. Ich kann aber auch 10 Stunden lang dieselbe Beere ausquetschen und zwar mit sehr wenig Druck und dass ich am Ende auf dem gleichen Resultat bin, heißt, die Traube ist komplett durchgedrückt, gepresst. Und das ist eigentlich die Idee bei der Champagnerpresse, dass wir sehr wenig Druck ausüben auf den Trauben und das über einen etwas längeren Zeitraum machen und dadurch entnehmen wir dieser Presse einen Traubensaft, der sehr klar ist, weil wenig Fruchtfleisch durchkommt, weil wir keinen Druck auf die Schale oder auf die Beere, auf die Kerne oder auf die Stängel ausüben. Entschuldigung. und dadurch einen Traubensaft bekommen, der wenig Tannine hat, also wenig Bitterstoffe, hoch in der Säure ist und vielleicht etwas weniger aromatisch, weil es ist tatsächlich so, also als Kind hat man ja gerne die Beere in den Mund genommen, aber dann die Schale und die Kerne ausgespuckt. Einfach aus dem Grund, weil Bitterstoffe. Aber wenn man jetzt als Erwachsener auch mal diese Übung macht und versucht, die Traube im Mund so ein bisschen auseinanderzunehmen, erstmal nur den Saft und dann die Schale, dann merkt man, dass in der Schale auch viel mehr Aromatik ist. Und beim Cremant ist es aber in der Phase nicht so wichtig. Das heißt, wir wollen eigentlich nur viel Säure und einen klaren Saft. Und diese Presse hilft uns dabei, genau diesen Saft zu bekommen. Und wo die pneumatische Presse, also das ist die andere, die Weinpresse, ich nenne die jetzt mal Weinpresse, da ist innen drin eine Membran, die aufgeblasen wird und die hat die übt vielleicht nicht so einen gleichen Druck aus auf alle Trauben. Das heißt, es ist die Pressung ist etwas heterogener, was für den Wein perfekt ist, aber für den Cremant weniger ideal. Und deswegen trennen wir tatsächlich auch unsere Trauben, wenn wir Cremant pressen, nehmen wir die Champagnerpresse. Wenn wir für Wein pressen, dann nehmen wir die pneumatische Presse.
Kann man auch noch so wie die Römer mit den Füßen in den Bottich steigen und Wein pressen?
Ja, machen wir auch heute noch. Also nicht diesen Baumstamm, ja, weil das ist oft das, was die Leute dann im Kopf haben. Also einen ausgeholten Baumstamm, wo dann irgendwo ein Loch ist und wo der Traubensaft dann durchläuft. Wir machen das tatsächlich. Und zwar zum Beispiel mit Elbling, wir machen es mit Riesling. Das hängt so ein bisschen auch vom Wein dann ab. Diese Trauben werden dann nachher auch gepresst, nochmal. Aber es geht uns darum, dass wir dass wir erstmal eine Maische haben, wo der Traubensaft mit den Trauben zusammen in einen Bottich dann liegt, um mehr Aromatik aus der Schale zu bekommen. Und dann ist es aber eine sehr sanfte Pressung mit den Füßen, weil sehr wenig Druck ausgeübt wird. Es geht eigentlich nur darum, so ein bisschen Saft in Bottich zu haben. Und dann meistens ist es dann für ein paar Stunden, kann auch mal über Nacht sein. Und dann wird das dann trotzdem auch mit Presse gepresst.
Okay, also um dann nochmal nachzufragen, das ist nicht Brauchtum, sondern es hat technische Gründe, dass ihr da reinsteigt mit den Füßen.
Ja. Macht aber auch Spaß.
Die Füße haben so ein besseres Pressgefühl als so eine super Hightech-pneumatische Presse.
Also es ist eher so, dass du dadurch wenig Druck ausübst. Das hängt jetzt davon ab, wie schwer du bist natürlich. Aber es ist wenig Druck und es geht eigentlich darum, dass du nur einfach ein bisschen Saft entziehst und damit die Trauben im Saft rumrühren. Wenn du das schon in der Presse machst, dann hast du schon vorgepresst und du trennst schon den Traubensaft von den Beeren. Und hier willst du einfach den kurzen Kontakt über mehrere Stunden.
Und macht ihr das barfuß oder habt ihr Stiefel an?
Das hängt davon ab.
Gibt's wirklich barfuß noch?
Ja, gibt's auch noch, ja.
Ah, das hätte ich jetzt nie gedacht, das war eigentlich...
Also meistens, das hängt so ein bisschen davon, also meistens nehmen wir Stiefel, wenn die nicht gerade aus dem Schlamm kamen. Aber wenn die Füße saurer sind als die Stiefel, dann ist schon besser, die Füße zu benutzen.
Okay, dann ist es also wirklich wie in allerältesten Zeiten. Hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Das ist doch unglaublich personalintensiv, oder? Also so viele Füße muss man erstmal zusammen haben.
Nö, das geht eigentlich, weil es ist ja in den Bottichen und es dauert nicht lange. Okay. Und es kann auch tatsächlich nicht jeder machen. Im Sinne von, wir haben nicht genug Bottiche, damit jeder das machen kann. Also meistens sind zwei, drei Personen und sogar manchmal nur eine, weil die steigt dann von einem Bottich in die nächste. Ah, ja. Und das ist wirklich eine Sache von ein paar Minuten. Es geht nicht darum, alles komplett auszupressen. Dafür haben wir ja die Pressen, die elektrischen Pressen. Ja. Es geht wirklich nur darum, anzuquetschen, um Saft rauszuziehen. Ja, aber den Saft eben nicht abzuziehen, sondern in der Maische liegen zu lassen.
Aber das schreibt man nicht auf die Etiketten, fußgepresst oder so?
Teilweise schon. Das steht dann auf Französisch Foulage au pied.
Au. Oh. Das ist dann noch so eine Steigerung zu handgemacht und Foulage au Pied.
Genau.
Ah ja, und das ist bei Riesling und Elbling.
Ja, das hängt so ein bisschen vom Jahrgang auch ab. Wir haben einen Elbling, den wir immer so machen. Hm. Aber das ist auch bei Riesling schon mal der Fall, bei anderen auch. Also es hängt so ein bisschen davon ab, ob man die Trauben auch gut entrappen kann. Hm. Weil wenn ich die Trauben entrappe, also damit ich im Endeffekt nur noch einzelne Beeren habe und die ganzen Rappen, die Stängel wegmachen kann. Hm. Und es gibt wie beim Riesling oder so, der bricht eh schnell, dann macht es weniger Sinn, den zu entrappen und deswegen machen wir es mit den Füßen. Weil wenn ich entrappe, dann die Beere öffnet sich ja sowieso schon leicht und dann entziehst du Saft und dann nach der Entrappung hast du sowieso die Beeren im Saft liegen.
Ja.
Und das machen wir, das hängt so ein bisschen davon ab, welche Rebsorte und auch im Endeffekt, was du damit machen willst.
Und dieses Entrappen, das übernimmt eine Maschine?
Ja. Ja, außer, immer außer.
Ja.
Es gibt immer wieder Beispiele, wo wir es dann anders machen. Also das war 2014, gab es eine längere Diskussion zwischen meinem Vater und mir, weil ich das tatsächlich über die Hand, Hand machen wollte, das Antrappen. Und du dadurch nochmal eine andere Selektion bekommst. Weil wenn du natürlich die Beeren oder die Trauben durch die Entrappungsmaschine schickst, hast du natürlich, vorher kannst du schon noch eine Selektion machen, aber wenn du tatsächlich jede Traube in die Hand nimmst, um die zu entrappen, automatisch bist du dann nochmal selektiver, weil du auch einzelne Beeren wieder rausnehmen kannst. Deswegen, es gibt auch Ausnahmen, wo wir es dann mal mit der Hand machen.
Ah ja. Jetzt hattest du vorhin angefangen zu erzählen, also vom Cremant. Ich habe gelesen, dass ursprünglich diese Cremant-Technik, also den Cremant herzustellen, die ja eigentlich die traditionelle Champagner-Methode ist, aus steuerlichen Gründen in Luxemburg begonnen worden ist, weil irgendwie Kellereien aus der Champagne outgesourced haben und in Luxemburg angefangen haben zu produzieren. Dann gab es rechtliche Fragen, Champagne wurde geschützt oder der Begriff Champagner und dann musste man Cremant einführen. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was das für ein Verfahren ist? Also du hast gerade die zweite Gärung erwähnt, das ist ja ziemlich kompliziert.
Ja, also vielleicht ganz kurz, Wein machen und Cremant machen. Also für mich ist Wein machen ist wie kochen. Cremant machen ist wie backen.
Mhm.
Wein machen ist wie kochen, weil wenn irgendwas schief geht, dann kannst du noch irgendwie was retten. Ich sag jetzt mal, tust noch mal einen Löffel Sahne rein oder ein bisschen mehr Salz oder ein bisschen mehr Pfeffer. Du kannst irgendwie noch was retten.
Ja.
Beim Cremant ist es meistens so, dass wenn was schiefgegangen ist, ja, dann fängst du wieder von vorne an.
Ja.
Das heißt, es ist ein bisschen technischer. Die erste Etappe ist ähnlich, also du machst Wein. Also wir starten eigentlich genau wie beim Wein auch. Traube, pressen, Traubensaft, vergärt und du bekommst Wein. Der Unterschied jetzt ist einfach, dass bei der Presse wir schon aufpassen, dass wir eben eine andere Presse benutzen, dass der Traubensaft, der rauskommt, andere technische Analysen hat wie ein Wein, also im Sinne von mehr Säure, weniger Tannin etc. Aber an sich ist es Traubensaft und im Endeffekt hast du Wein. Wir nennen das dann beim Cremant den Basiswein, weil der noch nicht ganz fertig ist, weil du den dann benutzt, um Cremant herzustellen. Mhm. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Du kannst dann ein einziges Fass nehmen und dadurch und den dann nehmen zum Cremant. Was meistens passiert ist, dass wir einen Blend machen, also eine Assemblage. Also du nimmst verschiedene Tanks oder Barriques und du setzt den dann zusammen. Und dann gibst du den in die Flasche, um eine zweite Gärung in der Flasche zu haben.
Mhm.
Dazu brauchst du eine Hefe und du musst ein bisschen entweder Zucker dazugeben oder du hast eben im Traubensaft selber noch Zucker genug. Und dann startet die Gärung in der Flasche. Und der Unterschied jetzt im Vergleich zur Gärung im Tank: Der Tank ist nie komplett geschlossen, das heißt, durch die Gärung entsteht CO2 und dieses CO2 verlässt den Tank auch wieder und deswegen spricht man auch von Stillwein. Beim Cremant ist es so, dass die Flasche komplett geschlossen ist und zwar mit einer Kapsel. Deswegen ist diese die Flasche ist auch viel schwerer, weil die muss diesen Druck aushalten. Dieser CO2, also dieses Gas, kann nicht entweichen und sammelt sich in der Flasche ein und der Druck steigt. Und daher kommt auch der Sprudel, der kommt durch die Gärung. Wir haben nicht die Möglichkeit, oder es ist uns nicht erlaubt, CO2 hinzuzufügen. Mhm. Und deswegen heißt es eben die traditionelle Flaschengärung oder traditionelle Methode, weil es nicht durch den Menschen hinzugesetzt wird, sondern dass es durch die Gärung, also durch die Hefe produziert wird.
Mhm. Also wir hatten euren Keller besichtigt und da ist mir aufgefallen, ich hatte das schon mal gesehen, aber ich hatte es irgendwie vergessen, dass diese Flaschen zwischendurch dann aussehen wie so Bierflaschen, also die haben Kronkorken drauf,
genau,
ne?
Genau.
Zwischendrin.
Ja.
Nochmal zu dem Wein. Also wir standen dann da vor so einem riesigen Tank, ich weiß nicht, 8 oder 10.000 Liter, da kommt dann der Saft rein und dann kommt Hefe dazu. Also die setzt ihr dazu. Was ist das für eine Hefe? Wie viel Hefe braucht man für so einen, weiß ich nicht, 8.000 Liter Tank?
5.000.
Okay. Der 5.000er war es. Entschuldige bitte. Ja. Wie viel Hefe braucht man für einen 5.000 Liter Tank?
Also theoretisch, um Wein zu machen, brauchst du nichts außer Trauben. Wenn du Trauben liest, dann bringst du automatisch auch Mikroorganismen aus dem Weinberg mit. Das heißt, es sind Hefen dabei, Bakterien, auch vielleicht ein bisschen Pilze, also eine schöne Ansammlung. Und das liegt daran, dass auch Insekten von den Trauben, also vom Traubenzucker, angezogen werden und fressen und bringen dadurch durch ihre Spucke viele Mikroorganismen mit. Das heißt, wenn man in der Lesezeit oder schon vorher anfängt, Mikroorganismen zu zählen, dann merkt man, dass in der Lese wirklich dieser Peak da ist und dass wir dadurch eigentlich nichts hinzufügen müssten an Hefen. Das heißt, zu Hause, also du kommst jetzt einfach in der Lese, in der kommenden Lese kommst du vorbei, nimmst ein paar Trauben mit, du hast einen Kochtopf zu Hause und da machst du deinen Wein. Also das geht eigentlich ganz einfach. Ob der Wein jetzt gut wird, das ist eine andere Sache, aber theoretisch bekommst du Wein. Das heißt, wenn du keine Hefe hinzusetzt, dann nennt sich das eine Spontangärung, was wir auch machen. Ich mache auch meinen Ansatz selber, das heißt, um das besser unter Kontrolle zu haben, gehe ich in ein Weinberg, hole ein paar Trauben und habe dann auch, wie ich gerade erklärt habe, fast sieht aus wie ein Kochtopf, ein bisschen größer. Und wo ich dann eben mit den Trauben die erste Gärung mache und dann ein bisschen den Temperatur verändere, damit ich schon die richtigen Hefen rausselektioniere, damit ich keine Bakterien, keine Pilze habe. Und dann habe ich einen Ansatz, den kann ich dann wieder zu den anderen Fässern geben. Das ist fast wie eine Spontangärung, weil es ist initial eine Spontangärung, aber nachher etwas kontrollierter, weil ich habe da schon eine Analyse davon gemacht. Ich weiß, ob das jetzt ein guter Ansatz ist oder nicht. Dann habe ich die Möglichkeit, und das habe ich 2020 gemacht, meine eigene Hefe selektioniert. Also aus meinem Traubenmost habe ich mit dem Labor zusammengearbeitet, um einzelne Hefestämme herauszuselektionieren. Ziel war, dass ich eine Hefe finde, die ich nachher für die Crémant-Produktion nutzen kann, weil da ist es für die Hefe schwieriger zu arbeiten, weil weniger Zucker, wenig Sauerstoff, CO2 in der Flasche etc. Und das war eigentlich das Ziel, eben eine Hefe dafür zu finden. Wir haben aber noch andere Hefen gefunden, die eben auch für die alkoholische Gärung, also für die Gärung von Traube zu Wein, waren auch interessante dabei. Das heißt, ich habe auch meinen eigenen Ansatz aus dem Labor, aber von Hefen, die aus unserem Weinberg kommen. Und dann habe ich die vierte Möglichkeit. Da kann ich einfach eine Hefe kaufen und die dazu geben. Und diese Hefe, das ist meistens ein einziger Stamm, wurde aber auch irgendwann irgendwo auf der Welt aus einem Weinberg selektioniert. Also diese vier Möglichkeiten gibt es bei uns im Keller und wir nutzen tatsächlich auch die vier.
Also was rüberkommt, ist die Hefenbegeisterung bei dir, so wie du es erzählst. Ich finde das super spannend. Nochmal zu der ersten Hefe, von der du gesprochen hast. Du gehst mit dem Topf in den Weinberg und dann nimmst du da Trauben runter. Dann hast du gesagt, du arbeitest dann da im Labor. Dann hast du ein Labor und gehst da mit Pipetten dran, legst das in das Mikroskop fest. Wie kann man sich das vorstellen? Und wie holst du raus, was du nicht drin haben willst? Und wie züchtest du weiter, was du haben möchtest? Oder was sind die Kriterien? Wie geht das?
Also wenn ich über Labor spreche, dann ist es nicht mein Labor. Also wir haben kein Labor. Das mache ich tatsächlich mit einem französischen Labor. Und die machen das eigentlich, und ich sehe eher zu, weil da habe ich keinen, also ja, da habe ich jetzt kein Recht, da ins Labor mit denen mitzuarbeiten. Wenn ich jetzt meinen eigenen Hefeansatz produzieren will, dann erstens gehst du in die Weinberge, wo du weißt, okay, hier ist alles super.
Ja.
Weil wenn, auch wenn du schöne Trauben aus einem Weinberg nimmst, wo zwar die Trauben, die du nimmst, schön sind, aber nebenan schon ein bisschen fault oder was auch immer, dann hast du ja trotzdem eine sehr große Diversität an Mikroorganismen und vielleicht nicht unbedingt die du haben möchtest. Deswegen erstmal eine Selektion an Weinberg, der sehr gesund ist und wo du auch eine schöne Reife hast, aber wo du auch noch ein bisschen Säure haben willst, weil die Säure ist nicht so attraktiv für Bakterien, dann hast du eigentlich ein Ausschlusskriterium sozusagen für die Bakterien nachher in dem Traubensaft. Das ist die erste Selektion. Natürlich guckst du auch dann nochmal auf die Trauben, damit alles wirklich sauber ist. Das mache ich dann mit der Hand. Der Topf ist so klein, dass ich keine Füße nehme. Dann presse ich alles nur mit der Hand. Lass die Trauben aber auch in diesem Topf mitgären, weil ich will ja Hefen selektionieren. Also will ich überall da, wo Hefen dran, drauf oder dran sind, dass ich da nichts wegnehme. Und deswegen bleiben die Trauben auch mit drin.
Ja.
Die Hefe mag gerne, ich gebe jetzt ein paar Secrets hier
Insider-Tipps.
Raus.
Insider-Tipps, ja.
Also wenn jemand einen Hefeansatz hat.
Du kannst leise sprechen, dann ist es sicher.
Also erstmal Temperatur. Also die Hefe mag schon gerne, wenn es nicht zu kühl ist. Also ich vergleiche Hefen immer mit uns Menschen, weil unsere das, was wir mögen, es ist schon relativ ähnlich. In der allerersten Phase versuche ich Sauerstoff zu vermeiden, weil auch die Bakterien Sauerstoff mögen. Das heißt, bevor die Gärung so richtig startet, lege ich entweder wirklich was drauf, dass wenig Sauerstoff oder wenig Luft einfach zu den Trauben kommt. Und dann heißt es ein bisschen abwarten. Und sobald du merkst, dass da schon Aktivität ist, ja, dann dann brauchst du Sauerstoff, weil die Hefe ist wie der Mensch auch, der atmet, also die Hefen atmen und produzieren eben CO2, genau wie der Mensch. Das heißt, dann musst du schon ein bisschen Sauerstoff zuführen und dann eben auf Temperatur halten, zumindest in der ersten Phase, damit da nichts stagniert. Und dann kommen eigentlich schon die ersten Analysen, nur um zu gucken, dass die Werte, also was die Hefe im Endeffekt produziert, dass es auch das ist, was du haben möchtest. Sobald das so richtig gestartet ist, dann kannst du das schon in den Tank einführen. Und dann mache ich es aber meistens so, dass ich in einen Teil immer noch behalte, wieder neuen Traubensaft hinzufüge, damit ich immer wieder frischen Saft habe und der Alkoholgehalt auch nicht zu hoch wird, weil sonst die Hefe auch nicht so happy dann ist.
Und macht ihr das jedes Jahr oder ist das dann wie so ein Sauerteig, dass man so eine Hefe, so eine Spitzenhefe dann auch so jahrelang pflegt und die sich so weiterentwickelt, aber im Wesentlichen dieselbe bleibt?
Ja, ich habe das probiert. Du musst sie schon einfrieren dann. Aber ich habe das probiert und vielleicht war auch der Behälter nicht geeignet, weil der Traubensaft hatte keinen guten Geschmack, als ich den im Jahr danach nochmal probieren wollte.
Ja.
Ich denke, ich muss da entweder einen anderen Behälter nehmen. Also theoretisch geht es. Besser wäre es, wenn es noch kälter als minus 20 gefroren
hätte,
damit der wirklich stabil ist. Deswegen, also es ginge, aber eigentlich mache ich jedes Jahr, wenn das Jahr es ermöglicht, einen neuen Ansatz.
Und so eine tiefe Temperatur überlebt dann die Hefe? Du tauchst die auch und auf und dann überlebt die wieder? Wie geht das denn?
Also es ist sicherlich eine Mortalität da und deswegen musst du wahrscheinlich über mehrere Tage das Ganze wieder aufpäppeln. Aber es funktioniert.
Ah ja. Und wie viele Hefen setzt du dann an? Also für den Cremant, auch, also für mehrere dann noch für Weine oder?
Also da gucke ich jetzt nicht unbedingt an auf die Anzahl. Also wenn, also du, ich probiere da so ein bisschen den ein Prozent an Traubensaft, an gärenden Prozent, Traubensaft reinzugeben in den Tank. Also ich gebe jetzt nicht einen Milliliter auf ein Fass von 5000, sondern dass es ein bisschen, also dass ich weiß, dass die Hefen sich nicht verlieren und dass es nicht vielleicht zu lange braucht, damit der 5000er in dem Fall dann gären würde. Weil sonst hast du wieder das Risiko, dass das ist ja auch nicht steril, der Traubensaft, der von der Presse dann in den Tank läuft. Das heißt, da könntest du wieder Bakterien haben, die da anfangen zu arbeiten, bevor die Hefe das macht. Und es geht eigentlich darum, dass die Hefe sofort den Platz einnimmt. Das heißt, da passt einfach nur auf, dass der Tank, der initiale Ansatz, dass der aktiv genug ist und dass du da ungefähr, das hängt so ein bisschen, das macht man so ein bisschen nach Gefühl und nach dem, was man gerade eben auch hat. Also so ein bisschen plus minus, aber ich sag, also meistens arbeiten wir auf 1000 Litern, das ist, also 5000, das wäre schon viel, aber bei 1000 Litern, dann gebe ich dann schon so 10 Liter dazu, dass ich mindestens 1% dann dazu gebe.
Naja, okay. Und dann entwickelt sich Alkohol in diesen Tanks, dann kommen die auf die Flasche, dann kommt dieser Bierkronkorken drauf und dann liegen die Flaschen im Regal, in so riesigen Stahlkörben eigentlich, und dann liegen die erstmal wie lange?
Die Gärung an sich ist ziemlich kurz. Also wir benutzen ja unsere eigene Hefe, die ist etwas weniger aktiv als die kommerziellen Hefen, die man für die Cremant-Produktion nehmen kann. Also ich rechne immer so mit mindestens 6 Wochen, bevor die Gärung dann wirklich abgeschlossen ist. Und dann müssen die Flaschen ein Jahr komplett liegen. Also ab dem Datum, wo die abgefüllt worden sind, bis zum Öffnen wieder, muss ein Jahr vergehen.
Das Gesetz,
mindestens,
ne?
Das ist Gesetz, mindestens ein Jahr, genau. Mhm. Also es war 9 Monate und es hat sich jetzt geändert auf ein Jahr.
Ja, und dann habe ich gesehen bei euch, dann gibt es diese riesigen Körbe, ich weiß nicht, wie viele Flaschen da reingehen, 2000 oder was?
Also 504.
504, okay. Also sah aber unglaublich schwer und beeindruckend aus. Und dann gibt es so ein Gestell, wo diese Stahlkörbe mit den 504 Flaschen dann so gekippt werden langsam. Und das sah so ein bisschen aus wie eine Kunstinstallation, ja, weil die, als ich da war, alle so 40 Grad nach unten gekippt waren. Und ich glaube, das geht dann noch weiter. Was ist der Zweck dieser Flaschenkippung?
Früher hat man das auch gemacht oder macht man teilweise auch noch hauptsächlich für Touristen oder oder es gibt auch, ich kenne auch ganz kleine Betriebe in der Champagne, die das eben auch noch mit der Hand machen. Und dann hast du bestimmt schon mal gesehen, diese hölzernen, wir nennen das Pupitre, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch nennt, aber diese Gestelle aus Holz, wo viele Löcher drin sind und das ist dasselbe Prinzip. Es geht darum, dass du die Flasche horizontal reinschiebst, aber dann mit der Zeit jeden Tag drehst du die ein Viertel und auch mit der Zeit gehst du von einer horizontalen in die vertikale Position. Die Idee dahinter ist genau dieselbe bei diesen Körben, die wir eben haben. Das sind diese metallen Gitterboxen. Und da wird eben dann nicht jede Flasche einzeln gedreht, sondern die komplette Gitterbox. Ja. Ist ein bisschen produktiver. Außerdem dreht die auch, wenn ich nicht da bin. Also jede 2 bis 3 Stunden auch in der Nacht. Das heißt, da dreht sich was, auch wenn ich nichts machen muss. Und das Ziel dabei ist, dass wir die Hefe oder das, was von ihr übrig ist, in dem Flaschenhals sammeln. Weil Ziel im Endeffekt ist, dass die Flaschen kopfüber vertikal stehen und dann hast du eben den Hefe, also das Restliche von der Hefe unten im Hals konzentriert.
Ja. Ich glaube, früher war das ein Problem, dass die Flaschen da manchmal geplatzt sind. Ich habe mal so Abbildungen gesehen, dass diese Flaschendreher früher so Eisenmasken hatten, wie so Leonardo DiCaprio, der Mann mit der eisernen Maske, weil offensichtlich da so Unfälle passiert sind. Das gibt's nicht mehr, oder?
Es ist so, dass die meisten Flaschen schon in der Gärung kaputt gehen, weil es liegt auch daran, also die Flaschen müssen 6 Bar aushalten.
Das ist viel.
Das ist viel. Ja. Und es ist aber so, wenn da mal ein Fehler in der Flasche ist oder irgendwo ein Riss, das kann ja auch mal in der Produktion vorkommen, dass die nicht so 100% stabil sind, dann ist es meistens beim Druckaufbau, wo die dann schon kaputt gehen. Und dann hörst du es auch schon. Und das ist meistens eben in dem Moment, wo der Druck steigt. Und gerade weil die in diesen Boxen sind, wenn da eine kaputt geht, bleibt das Ganze komplett stabil. Also es macht nichts aus. Die Flaschen sind dreckig natürlich, aber ansonsten hast du kein Risiko für alle anderen und es ist auch nicht so, dass dann alle Flaschen ineinander kippen würden. Also das ist schon relativ stabil und meistens passiert dann nichts mehr beim Degorgieren. Das ist dann nämlich die nächste Etappe. Also wenn die Flaschen kopfüber stehen und du dann diese Bierkapsel, wie du gesagt hast, diesen Kronkorken wegnimmst, um die Hefen rauszunehmen, dann hast du natürlich Druck, der auch sich löst sozusagen, aber es ist mehr Dreck sozusagen, was da rauskommt, als dass jetzt die Flasche kaputt geht. Also das kommt sicher mal bei der einen oder anderen vor, aber das ist eher selten.
Okay, also ihr habt diese Körbe mit den 504 Flaschen mittlerweile dann über Nacht komplett auf den Kopf gestellt.
Also es dauert mehrere Tage. Ne? Du kannst schon eine Woche damit rechnen, weil es ist immer nur ein Viertel Tour.
Umdrehung,
danke. Und dann manchmal in die vertikale Richtung. Und dann braucht das schon über eine Woche oder eine Woche, damit die komplett auf dem Kopf steht und damit die Hefe die Zeit hat, sich in der Flasche unten im Hals zu sammeln, weil du willst ja nichts mehr irgendwo noch am Glas kleben haben.
Okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie Religion, sondern das hat wirklich eine Funktion im Sinne, man könnte die nicht einfach Bummkopf überstellen, geht doch auch die Hefe runter.
Ja, aber du behältst dann immer noch so Teile von der Hefe an der Flasche und dann hast du keinen 100%igen transparenten Cremant. Es wird immer noch so ein bisschen trüb sein und deswegen dieses langsame Drehen.
Okay. Und dann stehen die Flaschen endlich kopfüber und man muss den Kronkorken abkriegen. Und dann werden die unten angefroren, ist das richtig? Mhm. Es ist eine Maschine, die Flaschen werden da reingefahren und wie weit wird dann durchgefroren?
Es geht. Also du könntest das ohne machen. Ja. Das Einfrieren machst du, damit du weniger Verlust hast bei dem Öffnen von der Flasche. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine einzelne Flasche brauche, weil ich irgendeine neue Cuvée probieren möchte, dann mache ich jetzt nicht diese Eismaschine an, weil das kostet zu viel Energie, dann mache ich das so.
Aber dann kopfüber dann? Also dann muss man kopfüber, dann lässt was rauslaufen und muss dann schnell die Flasche drehen, oder
genau,
wie?
Genau. Also du hast keine Zeit auslaufen zu lassen, weil das läuft so schnell.
Ja, denke ich mir.
Also du musst eigentlich schon in dem Moment, wo du aufmachst, da fliegt es ja schon raus und gleich die Bewegung nach oben, damit die Flasche wieder normal da steht.
Durch den Druck fliegt das raus.
Genau.
Okay, jetzt hat man es angefroren und dann ist oben so ein Pfropfen gefroren.
Genau. Und das ist, das sind so ein paar Zentimeter. Ich schätze jetzt mal 3-4 Zentimeter. Die werden eingefroren und es geht eigentlich darum, nur den Hefe, die restlichen, also das, was von der Hefe übrig ist, das einzufrieren, damit es so als, als Eis,
Eiswürfel, also so ein Tropfen.
Genau, dass nur der Teil eigentlich rausgeht.
Okay, also die Flasche wird auf den Kopf gestellt, dann sinkt der Bodensatz runter in den Hals, dann wird es gefroren, dann dreht man die Flasche um, nimmt den Kronkorken ab und der gefrorene Tropfen mit dem Dreck da drin fliegt raus.
Richtig.
Und dann passiert was, dann füllt man wieder nach.
Du musst nachfüllen, damit du bei dem Konsumenten keine Diskussion hast, dass da keine 57 Milliliter drin sind. Aber du könntest, also wenn du einfach nur mit Cremant nachfüllst, den du gerade degorgiert hast. Mhm. Also vielleicht das Wort degorgieren kommt vom französischen degorger, enthalsen. Ja. Und das ist das, was wir machen. Deswegen, das ist auch der deutsche Begriff, soweit ich weiß, den wir benutzen beim Cremant, also enthalten wird nicht benutzt, es heißt eben degorgieren. Du könntest also einfach nachfüllen mit dem Cremant und dann hast du einen Cremant mit wahrscheinlich relativ viel Säure, wenig Zucker bis zu gar keinem Zucker. Und dann kannst du den Korken drauf machen und diese Agraffe und dann ist der Cremant fertig. Ja. Für die allermeisten Leute wäre das zu trocken, weil einfach die Säure zu dominant wäre. Und das, was meistens passiert, ist, dass wir das nennt sich Liqueur de Dosage, dazu machen. Also es geht darum, eigentlich wieder ein bisschen Zucker hinzuzufügen, um diese Säure ein bisschen abzupuffern. Und abhängig davon, wie viel Zucker du nimmst, und vielleicht nochmal eine kleine Klammer, Zucker hier muss vom Trauben, muss von der Traube kommen. Heißt, du nimmst entweder süßen Wein, du kannst Traubenmost nehmen, Traubensaft, was auch immer, aber der Zucker muss von der Traube kommen. Und dann abhängig von der Konzentration an Zucker, die du eingefüllt hast, schreibst du das auf die Flasche. Und die Leute kennen die Begriffe, aber wissen nicht unbedingt, was damit anzufangen. Ich nenne jetzt einfach mal einen Begriff, Brut. Was heißt das für dich?
Brut ist trocken und ich weiß, dass es da im Deutschen diese total bizarre Nomenklatur gibt. Ich glaube, dass extra dry, was trockener klingt als Brut, viel weniger trocken ist und viel mehr Zucker hat. Also, aber ich muss das immer wieder nachlesen.
Ja, also, genau. Es ist tatsächlich so, also wir müssen dann eben draufschreiben, in welcher Kategorie der Cremant sich befindet. Wenn ich jetzt nichts dazu setze, dann heißt es Dosage Zero oder Brut Nature.
Ja.
Dann hast du maximal 3 Gramm pro Liter Zucker in der Flasche. Wenn du bis zu 6 Gramm drin hast, dann ist es extra Brut. Und das ist jetzt leider nicht sehr einfach für den Konsumenten, weil du, bei Extra Brut bist du von 0 bis 6. Das heißt, auch wenn du nichts dazufügst, könntest du auch Extra Brut draufschreiben. Und das Gleiche gilt leider auch für Brut. Das heißt, Brut heißt von 0 bis 12 Gramm pro Liter. Und das machen wir eben in dieser Etappe, wo wir dann eben so dosieren, so wie wir glauben, dass es den Leuten schmeckt oder uns auch schmeckt oder zu dem Cremant passt. Und dann, wenn da noch was fehlt, wird doch trotzdem noch aufgefüllt auf 750 und dann kommt Korken und Agraffe. Und du hast gerade auch den Begriff extra dry benutzt, hast du recht, das ist über Brut, das heißt, es ist süßer wie Brut. Dann gibt es auch noch Sec, was ja eigentlich trocken heißt. Und das ist eigentlich für meinen Begriff süß.
Ja.
Und dann noch Demi-Sec, was noch mal süßer ist. Also es ist leider nicht, also für die heutigen Zeit nicht unbedingt ganz erklärlich, aber tatsächlich ist es so und es ist nicht nur deutschlandweit so, sondern es ist, glaube ich, eine europäische Regelung.
Ja, okay. Jetzt haben wir also da den Süßwein noch dazu getan und jetzt kommt ein Korken da rein. So ein Korken, der aussieht wie ein Champagnerkorken, also Cremant-Korken, der ist so zusammengesetzt, ne? Das ist so ein längeres Stück und unten ist nochmal quer was dran, oder?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also du bekommst, wie bei dem Weinkorken auch, also dass du weißt, wie das aussieht, wenn man Korken produziert aus der Rinde. Die werden so rausgestampft.
Ja.
Und da kannst du tatsächlich auch Cremant-Korken rausstampfen. Das habe ich aber bis jetzt noch bei keinem Produzenten gesehen, dass er sowas benutzt, weil die sind schweineteuer.
Ja.
Und dann gibt's, das nennt sich dann, ist auf Deutsch, keine Ahnung, Granulé, also sind dann das, was eigentlich bei der Korkproduktion nicht also die Korken sind ja rund, also bleibt ja immer noch was übrig und was du nicht mehr benutzen kannst. Das wird einfach zu Krümeln dann gemacht und dann wieder zusammengesetzt. Und meistens ist das, was benutzt wird beim Cremant oder beim Champagner. Und dann kann es sein, das machen wir bei unseren besseren Cremants, dass wir da nochmal so eine Rondelle, nennt sich das, aufsetzen. Und das ist dann tatsächlich dieser ausgestampfte Korken, aber viel dünner. Und dann kannst du eine setzen, du kannst zwei setzen. Und es geht eigentlich darum, dass du keinen Klebstoff oder irgendwie sowas in Kontakt mit dem Wein hast, auch wenn es trotzdem sicher ist. Aber einfach um sicher zu gehen, dann kannst du eben da nochmal so eine Rondelle draufsetzen.
Ja, genau. Also damit nur der Naturkork am Wein dran ist und dann kommt diese von dir schon erwähnte Agraff da drauf, mit dem man so rumspielt so gerne nach dem Flaschenöffnen und dann wird es etikettiert fertig.
Ja, diese Agraffe, Metall, heute ja, aber früher gab es natürlich kein Metall und wir haben eine Cuvée, wo wir eben diese alte Methode noch nutzen und dann nimmst du eine Kordel und also theoretisch kannst du das sehr gut auch mit einer Kordel zusammenflicken und dann ersetzt die Kordel die Agraffe. Ist natürlich aufwendiger, aber da sieht man nochmal diese alte Methode, wie es früher gemacht worden ist.
Und das kann man mit einer Maschine machen, die strickt dann da so eine Kordel drauf.
Genau. Also ich weiß nicht, ob ich Kraft genug hätte, da für den Druck, der gebraucht wird, das mit der Hand machen könnte.
Ja. Und dann kommen die Flaschen schon in den Verkauf oder gibt es dann nochmal eine Reaktion zwischen dem nachgefüllten Süßwein? Also wie lange braucht dann der Cremant noch, bis er fertig ist?
Theoretisch ist er fertig, aber es ist immer gut, wenn der dann einen Monat noch liegt, bevor der in den Verkauf kommt, weil wenn du was dazu gegeben hast, damit einfach dieser Süßwein oder Traubensaft, dass er sich gut eingebunden hat in den Wein, ist besser, du wartest einen Monat. Und dann sind die Flaschen trinkreif, also Cremant oder Champagner oder irgendwas, also die traditionelle Flaschenmethode, das sind keine Flaschen eigentlich, die du 10, 20 Jahre im Keller liegen hast. Das sind eigentlich Produkte, die du gleich trinkst. Mhm. Einfach weil du mit der Zeit den Druck verlierst. Mhm. Und du willst ja keinen Stillwein trinken, sondern Sparkling. Und daher wird eigentlich der Cremant relativ schnell ausgetrunken.
Also hat James Bond nicht recht, der trinkt ja im Bett immer Jahrgangschampagner, so 20 Jahre alten. Ist das eine gute Entscheidung oder nicht?
Ja, das ist ja der große Unterschied, weil Jahrgangs, also wir machen das ja auch, wir haben ja auch Flaschen, die liegen bei uns nicht ein Jahr, sondern 14 Jahre, aber auf der Hefe. Das ist der Unterschied. Und sobald die Flasche degorgiert ist, dann verliert er so ein bisschen die Stabilität, weil die Hefe gibt dem Cremant die Stabilität. Und daher ist es wichtig, dass die Flaschen mit der Hefe gelagert werden. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, dann wird das natürlich ein ganz anderer Cremant. Der wird viel cremiger, der wird viel reifer, viel komplexer und für manche sogar manchmal zu komplex, der hat sehr viel Körper und dann wird es eigentlich zu einem Getränk, das du nicht nur als Aperitif, sondern auch zum Essen nimmst. Und das ist dann Geschmackssache. Ich meine, das liegt an jedem, ob er das mag oder nicht.
Okay, aber also Jahrgangs-Cremant oder Jahrgangs-Champagner liegt und reift mit dieser Kapsel, ich nenne das jetzt Bierkronenkorken und nicht mit diesem romantischen Kork. Alles klar. Boah, jetzt haben wir so viel hier über die technische Herstellung gesprochen. Ich finde es super faszinierend. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal über den Geschmack eures Cremants reden. Also wie würdest du eure Cremants beschreiben? Ich weiß, es gibt ganz viele unterschiedliche. Man kann die jetzt vielleicht nicht alle beschreiben, aber also vielleicht kannst du so sagen, was ist die Grundlinie oder was ist die Idee, die ihr verfolgt und was gibt es dann für unterschiedliche Ausprägungen?
Schwierige Frage. Weil auch im Cremant experimentieren wir auch so ein bisschen, auch wenn natürlich die klassische Linie das ist, was die meisten Kunden kennen und auch kaufen. Aber experimentieren ist auch Teil vom Cremant und das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann von gerade wie besprochen die Dauer sein, wie lange der Cremant auf der Hefe liegt. Das können die Rebsorten sein, die wir benutzen. Wir haben sehr viel Spielraum. Ich glaube, das, was vielleicht alle so ein bisschen zusammenfasst, ist eine klare Linie. Also das ist Frische. Auch wenn die lang auf der Hefe lagen, geht es trotzdem darum, keinen langweiligen oder flachen Cremant herzustellen, sondern immer mit dieser Frische, mit dieser Energie. Und vielleicht für einige zu trocken, weil wir eher so, ja, wir sind trockene Menschen, vielleicht deswegen trockener Cremant, aber und wenn es nach mir ginge, noch trockener. ich würde sagen, ja, allgemein trocken und dann eben abhängig von der Cuvée, mal eher fruchtig, mal eher Richtung ein bisschen mehr Holz, nicht übertrieben, aber vielleicht ein bisschen mehr Reife und Holz.
Also der Extra Brüt, wir waren ja bei der Degustation da und saßen da mit ein paar Luxemburgern am Tisch und da gab es unterschiedliche Meinungen. Also ich fand den sehr gut, aber der ist ganz schön trocken für einen Start, oder? Und da gab es also so Gemopper am Tisch, so huch, was ist das?
Ja, ja. So. Ich merke das auch ganz schnell. Also wenn ich Leute habe für eine Verkostung, dann starte ich immer mit etwas, was relativ trocken ist, damit ich schon weiß, okay, in welche Richtung geht's. Wenn die Leute da schon sagen, nee, geht gar nicht, dann weiß ich, da muss ich mit was ganz anderem kommen. Das gibt aber schon so eine Idee, was die Leute zu Hause trinken. Aber wenn wir die ersten Flaschen degorgieren bei uns zu Hause, wir müssen das ja selber testen, um dann zu sagen, okay, gehen wir jetzt in eine Extra Brüt, gehen wir Brüt Natur, gehen wir Brüt, was machen wir? Wenn ich sage, das schmeckt mir, dann muss ich mindestens 2 Gramm Zucker dazu rechnen, damit es kommerziell wird.
Okay. Also die Logik ist eigentlich psychologisch die, der erste angebotene Cremant ist wie so ein Schuss vor den Bug. Achtung, es wird trocken. Und dann muss man gucken, wie viel Trockenheit vertragen die Kunden.
Genau. Also ich höre ja schon bei der Diskussion, also ich frage ja auch schon mal am Anfang, eher fruchtig, eher trocken. Mhm. Und wenn die sagen trocken, dann muss ich entweder nochmal neu nachfragen, nochmal präziser nachfragen oder eben testen. Weil für viele Leute ist trocken, aber für mich ist es dann schon eher auf der fruchtigen Seite.
Mhm. Das ist ja Mode unterworfen, oder? Also ich meine, die Zeiten sind in den letzten Jahrzehnten immer trockener geworden und mittlerweile gibt's, lese ich jedenfalls, gute Rieslinge, die halt nicht mehr so ganz trocken sind, also die dann so, wie nennt sich das, Feinherb hat man jetzt erfunden, damit's noch halbwegs gut klingt und ist ja auch irgendwie ein Problem mit dem Klimawandel, aber sind das jüngere Leute, die dieses ganz Trockene mögen oder wie schätzt du das ein?
Das kann ich so nicht kategorisieren eigentlich, weil es kann von allem, also vom Alter, vom Geschlecht, es ist, ich würde es mal vielleicht eher so formulieren, also die Leute, die regelmäßig viel Gutes trinken, die sind eher trocken.
Okay, also man muss sich so ein bisschen vom Discounter wegbewegen, ja, damit man das Trockene
ich erkläre das auch so ein bisschen dadurch, weil der Zucker, der unterstützt nochmal diese Fruchtigkeit, aber das ist dieses Einfache, das, was dir auch gerade in die Nase springt. So, ne? Und wenn du weniger Zucker hast, dann, was ich dann suche, ist halt mehr die Struktur. Also ich will nicht nur von der Nase überzeugt sein, sondern eher umgedreht. Also auch wenn die Nase relativ ruhig ist, möchte ich was am Gaumen entdecken. Und da brauche ich halt eine Struktur, ich brauche die Länge. Und ich glaube, dass man das am Anfang, wenn man noch nicht so viel getrunken hat oder noch nicht so viel Wein, also probiert hat, dann ist natürlich Frucht, Süße einfacher. Und dann hängt es nicht vom Alter ab, sondern einfach, wie viel hast du schon verkostet?
Ist das irgendwie was Intellektuelles? Also, dass man sich so durcharbeitet und auch durchdenkt durch die Geschmäcker und dass dann irgendwie der anspruchsvolle Geschmack nach was Trockenem verlangt? Also weil du gerade gesagt hast, ich möchte also sozusagen vorne von der Süße und von so vordergründigen Fruchtaromen, Litschi, Gesichtscreme, solche Düfte getäuscht werden, sondern du willst weiter durchkommen zum echten Wahren. Aber was ist das dann da? Ist das irgendwie was Architektonisches? Ist das eine Struktur, wie würdest du beschreiben, was durch den trockenen Geschmack sich da erschließt?
Ja. Also ich finde das jetzt sehr schwierig, auf die Frage zu beantworten, weil ich bin da, glaube ich, ein bisschen spezieller. Also weil genau das, so wie du es gerade beschrieben hast, so denke ich. Das heißt, wenn ich Wein trinke, erstens sehe ich Farben, ich kategorisiere die Weine nach Farbe und gleichzeitig habe ich eine Struktur vor mir. Also im Sinne von grafisch, wie würde ich den Wein zeichnen? Also nicht nach einer Landschaft, sondern eher nach einer Grafik. Ah. Und deswegen bin ich jetzt da ein bisschen überfragt, wenn ich so ein, also ich kann nur über mich reden, ja, wie ich die Weine kategorisiere. Bitte. Aber
ja. Dafür bist du ja hier, klar.
Aber deswegen verallgemeinern kann ich das natürlich dann nicht. Ne? Aber ich glaube, so bin ich gepolt und das habe ich auch nicht gelernt. Ich habe das einfach bei mir gemerkt, dass es so ist und ich habe das ganz am Anfang habe ich das auch nie thematisiert. Erst als ich, also die Farbe, das habe ich mit einem Önologen diskutiert, weil ich immer gedacht habe, ich würde spinnen. Und dann meinte er, nee, mach das so, wie du denkst, aber es ist auf jeden Fall nicht falsch. Weil ich eben Geschmack mit Farbe kombiniere, das ist bei mir eben so und dann darf das auch so sein. Mhm. Und das mit der Struktur, das habe ich in einem sehr alten Buch, das gibt es, ich habe das auch nur noch auf dem Antiquitätenmarkt gefunden, der das zum ersten Mal, glaube ich, so ein bisschen erklärt hat. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, wie der heißt, okay, und wie das Buch heißt, aber auf jeden Fall war das erste Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der eben den Wein nach Grafik aufzeichnet. Mhm. Und das war, also nach der Farbe ist das bei mir das Zweite. Mhm. Und deswegen kommt das sehr intuitiv. Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie man das macht, das ist einfach
nö,
so.
Ist klar, also, aber dann sag doch mal bitte, was die Farbe zum Beispiel von dem Extra Brüt ist. Also für alle, die es interessiert, 13,75 € kostet der in der aktuellen Preisliste, die ich hier halte. Yeah. Das war der erste Cremant, den wir hatten. Was hat der für eine Farbe, was hat der für eine Grafik in deinem Kopf?
Ja, also das ist immer abhängig von der Cuvée. Das ist jetzt die neueste Cuvée. Ja. Für mich intern ist es die C-237. und weil die haben alle laufende Nummern und ich weiß ganz genau, welche Nummer eben der hat. Und der nächste könnte vielleicht ein bisschen anders sein.
Ja, okay.
Also der hier hat ist schon fruchtig trotzdem, obwohl er wenig Zucker hat. Ja. Und dadurch bin ich da schon so ein bisschen im gelblichen Bereich, grünlichen Bereich, aber auch so von der Stahlheit, keine Ahnung, ob das ein Wort ist, Stahlheit, aber von dem stählernen Geschmack einfach von dieser Säure, eher so mit einem grauen Flimmer drüber.
Ah ja, okay. Und jetzt im Vergleich noch ein weiteres Beispiel zu nehmen, der vierte, der angeboten wurde, war die Cuvée The Naked Cremant, dazu muss man vielleicht sagen, also Naturwein, auch im Deutschen gibt es die Nudisten, im Französischen heißt das Vernu, richtig? Also deswegen diese Nacktheitsmetapher. Was würdest du sagen, wie ist der farblich?
Der heißt Naked nicht deswegen, aber der, wir können so, den auch, sorry. Du sagst, nee, alles gut, weil wir machen den tatsächlich auch als Brut Nature für einen Kunden und dann ist er Naked innen wie außen, aber tatsächlich kam der Name dadurch, dass wir falsche Flaschen geliefert bekommen hatten vor Jahren und das sind diese schwarzen, matten Flaschen und wir nicht eigentlich wussten, was damit zu machen war, aber die Hefe war schon ready, wir mussten abfüllen, wir hatten keine Zeit, die auszutauschen und dann haben wir die abgefüllt und dann kam meinem Vater die Idee, dass wir die Flaschen ohne Etikett verkaufen. Die Idee ist eigentlich, dass man die selber personalisiert und du sollst die Flasche eigentlich dann wieder anziehen, indem du die bemalst oder draufschreibst, genau. Daher der Name. Aber zurück auf deine Frage, also der von der Farbe her sehe ich den eher im gelblichen, leicht bräunlichen Ton, weil wir sind da, wir haben da auch ein bisschen mehr Reife. Das ist 20er und 21er Jahrgang. Der lag also 4 Jahre auf der Hefe. Der Extra Brut ist neu. Der lag jetzt erst seit einem Jahr auf der Hefe. Und dann hat er etwas reifere Töne. Und deswegen sehe ich den eher, auch geschmacklich, eher auf der leicht bräunlichen, goldgelbenen Ebene.
Ah ja, okay. Okay, dann war das ein Missverständnis bei mir, weil ich dachte, das hätte irgendwas zu tun mit weniger Schwefel.
Haben wir auch, aber der jetzt nicht. Das ist eher klassisch vom.
Also jetzt sind wir aber im Übergang, also vom nackten Wein eigentlich zum Naturwein. Naturwein macht ihr auch, aber so ein bisschen vorsichtig. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so kann man das sagen. Also vorsichtig im Sinne von, dass wir nichts verkaufen, was irgendwie in die falsche Richtung.
Fehlerharte, sagst du, wenn das Mikrofon aus ist.
Ja, genau, fehlerhafte Weine. es hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark der Fehler sich zeigt und wie stark die Leute darauf auch reagieren, weil manche Fehler werden vielleicht Önologen merken, aber der Konsument nicht. Das hängt immer so davon ab, ob das auch zur, ob der Fehler dann in dem Fall auch zur, zum Wein passt, weil das kann auch manchmal passen, auch wenn es ein Fehler ist.
Ach so.
Also, was heißt Naturwein? Also, das ist meine Definition davon. Weil Naturwein an sich ist irgendwann Essig. Mhm. Deswegen benutze ich diesen Begriff eher weniger. Ich benutze den Begriff wenig Intervention im Wein machen. Mhm. Es geht darum, wenig Eingriffe zu machen. Und da geht es darum, welche Zusätze ich nutze oder und da kommen dann noch andere Dinge dazu, wo ich dann sage, okay, was ist der Eingriff oder was ist der Zusatz? Und meistens ist dann natürlich das Summum, ist auch kein Schwefel zu benutzen, weil das ist ja auch ein Zusatz. Mhm. Das heißt, ein ganz reiner Naturwein wäre nichts gemacht, einfach Traube wird zu Wein und keinen Schwefel hinzu, unfiltriert. Genau, und dann schmeckt's oder schmeckt's nicht.
Wofür braucht man denn den Schwefel? Also es steht ja immer dann drauf, enthält Sulfite. Und viele Leute denken, das ist künstlich, das ist was Schlechtes. So, ist das denn was Schlechtes, ist das was Gutes? Wozu braucht man das?
Also ganz wichtig ist, dass man wissen sollte, dass jeder Naturwein Schwefel hat, weil die Hefe selber Schwefel produziert. Und es ist so, dass wenn ich keinen Schwefel hinzusetze und ich trotzdem über 10 Milligramm pro Liter Schwefel bin, muss ich trotzdem draufschreiben, enthält Sulfite.
Wenn man keinen hinzufügt, muss es trotzdem drauf.
Genau, weil es ist weil es ist ja auch Schwefel drin. Und wenn es über 10 Milligramm ist, dann muss ich das draufschreiben.
Ah, okay. Aber dann schreibt man dann irgendwie, enthält auf natürliche Weise Schwefel. Es gibt ja auch so Produkte, wo draufsteht, natürlicher Fruchtzucker oder irgendwie was dann.
Ja, ich glaube, es ist geregelt, dass man draufschreiben muss, enthält Sulfite. Es kann sein, dass jeder da vielleicht ein bisschen so abwandelt und wenn der Weinkontrolleur damit okay ist, dann kann man sowas dazusetzen. Aber es ist eigentlich gang und gäbe, draufzuschreiben, enthält Sulfite, Punkt.
Und wie kommt der Schwefel da rein, wenn noch nachgeschwefelt wird? Ist das so gelbes Schwefelpulver wie aus dem Chemieunterricht? Oder wie?
Kann man machen, ja. Wir benutzen aber, weil es sicherer ist oder weniger gefährlich für den, der es macht, in flüssiger Form. Also es heißt jetzt nicht, dass du dann daneben stehen sollst, wenn du den umkippst, dann merkst du schon, dass das Schwefel ist.
Okay.
Aber es ist halt flüssige Form, das heißt, viel sicherer zu handhaben. Und dann ist es eben so viel, wie du brauchst, wird benutzt.
Okay.
Aber es ist jetzt ehrlich, also das ist jetzt nichts, also es gibt viel gefährlichere Dinge im Weinbau als jetzt den Schwefel, der da im Keller steht.
Okay. Nochmal zum Naturwein. Also in der FAZ war vor ein paar Jahren mal so ein mittelspöttischer Artikel über diese Naturweinmode. Und da hieß es unter anderem, dass es jetzt Leute gibt, die also verrückt sind nach Wein, der schmeckt nach, und das sind jetzt Zitate, Blut, Heftpflaster und Schafspups. Ja, und also klar, es ist überspitzt. So ein ganz bisschen ist ja vielleicht dran, dass es da Geschmacksbilder gibt, an die man sich gewöhnen muss.
Ja, ist ganz klar so. Aber also Weine ohne Intervention heißt ja in meinem Fall, ich will ja aber trotzdem guten Wein produzieren. Deswegen, wenn irgendwo ein Fehler ist, versuche ich, den irgendwie zu beheben. Und deswegen in dem Fall interveniere ich. Aber es gibt halt Leute, die sind sehr puristisch und da passiert dann eben nichts. Dann ist da eben irgendwas schiefgelaufen, dann wird das auch so verkauft. Und es vor Jahren, als das so richtig aufkam, konnte man dann auch alles verkaufen, egal wie gut oder schlecht es geschmeckt hat. Und es gibt auch sehr viele Winzer, Neo-Winzer nenne ich sie mal jetzt, die mit sehr viel Energie und Freude an dem Beruf das gemacht haben, aber eigentlich wenig Ahnung davon hatten. Und dann passieren natürlich sehr viele Dinge, auch im Keller. Und damals war es auch so, dass man dann wirklich fast alles verkauft bekommen hat. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert.
Aber jetzt sprichst du von Intervention und Fehlerbehebung im Wein. Kann es denn passieren, dass du irgendwie eine Charge probierst und du denkst dir, okay, es ist ein Hauch Heftpflaster oder Schafpups drin? Wie interveniert man? Wie kriegt man das denn dann raus?
Nicht. Okay. Aber das ist dann wie, ich komme zurück auf Wein machen und kochen. Mhm. Das heißt, wenn ich dann aber einen Tank nebenan habe, der super ist, dann kann ich das so ein bisschen vermischen und dann merkt man das nicht mehr. Und wenn es so schlimm ist, dass ich immer nur so ein paar Liter in jedes Fass geben kann, dann muss ich das halt ziemlich weit verbreiten, aber in solchen Dosen, die dann nicht mehr auffallen.
Okay. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Herstellung des Weins und den Geschmack gesprochen und noch gar nicht über diese ganzen Innovationen, die ich in der Anmoderation hatte, Bäume in den Weinbergen, Kräuter, ich kann es kaum glauben, Tulpen, ist das wahr, dass ihr Tulpen im Weinberg habt? Warum macht ihr das? Wozu dient das? Sind das neue Ideen, sind das alte Ideen, die wieder aufgegriffen werden?
Ich muss vielleicht kurz weiter in die Vergangenheit, weil, um die Motivation zu erklären, weil ich wollte den Weinbau nicht übernehmen, ich wollte nicht Winzerin werden, ich habe das immer sehr kritisch gesehen, habe auch nicht wirklich Spaß gehabt, im Weinberg bei Brüttner Hütze zu arbeiten. Und ich wurde auch immer, wenn mein Vater dann dabei war und ich habe dann angefangen, Pflanzen zu zählen und zu gucken, welche Insekten denn im Weinberg sind, dann hieß es immer, mach doch jetzt deine Arbeit. Ich habe den Weinbau daher. Also das ist nicht nur bei uns so gewesen. Es ist nun mal ein Job und du musst davon leben können. Also es muss wirtschaftlich sein. Luxemburg ist da noch gar nicht so schlecht, aber als ich dann auch andere Weinregionen gesehen habe, habe ich mir gedacht, wir reden immer darüber, mit der Natur zu arbeiten, aber das sieht mir überhaupt nicht danach aus. Es geht um Produktion, Punkt. Ich habe halt Biologie studiert und war als Kind schon immer sehr naturnah und habe eben diese Insekten und Pflanzen angeschaut etc. Das war halt, mir war es irgendwann wichtig, wenn wir sagen, wir wollen mit der Natur arbeiten, dann müssen wir das auch machen. Und dann habe ich gesagt, es ist sehr einfach, das zu kritisieren, das Modell, wie es heute besteht. Dann mach doch mal besser. Und das war eigentlich so ein Faktor, warum ich dann gesagt habe, okay, ich übernehme den Betrieb und versuche so ein bisschen das Ganze zu verändern. Natürlich bewusst, wir müssen in einem wirtschaftlichen System weiter arbeiten, weil sonst kann ich auch morgen aufhören. Es geht darum, das zu kombinieren. Am Anfang wusste ich nicht, was das eigentlich heißt, habe viel recherchiert und geguckt, welche Modelle gibt's. Also es gibt eigentlich sehr viele Modelle. Das sind natürlich immer so Einzelbetriebe und es ist auch nicht immer 1:1 übernehmbar, weil einfach die Situationen komplett andere sind. Und dann habe ich mich aber für das Modell Vitiforst interessiert und angefangen, noch mehr darüber zu lesen und vielleicht zu gucken, wer macht denn sowas und wo kann ich lernen. Ja. Ich hatte dann schon ein bisschen angefangen, aber dann 21, glaube ich, war das, bin ich nach Bordeaux und da ist ein Betrieb, der das seit 16 Jahren jetzt macht. Und es geht darum, diese Monokultur aufzubrechen, indem man eben neue Pflanzen einsetzt und ganz klar ist der Baum ein Hauptfaktor. Deswegen auch dieses Wort Vitiforst. Es geht jetzt nicht, einen Wald im Weinberg anzupflanzen. Es ist eher, dass es einzelne Bäume sind. Aber es gibt ich nenne es jetzt mal eine Kommunikation oder es gibt eine Architektur. Man pflanzt nicht einfach nur so hin und her, sondern es muss auch irgendwie Sinn machen. Und mit ihm, also ich kann den Namen auch gerne nennen, weil das ist für mich einer der, und wenn nicht der Pionier im Vitifrost, das ist Benoît Vinet vom Domaine Émile Grelier. Sehr unbekannt, aber ich rufe jeden dazu auf, das sich mal anschauen zu gehen, weil er macht das auf 10, jetzt mittlerweile glaube ich 15 Hektar, also auch relativ kleiner Betrieb. Auch er muss wirtschaftlich denken. Aber genau er, also wir haben da schon eine ähnliche Mentalität gehabt. Und warum Bäume? Bäume geben halt die Struktur vor. Also erstens mal eine andere Höhe, mehr von allem. Also mehr Wurzel, mehr Blätter, mehr Äste. Du bekommst sehr viel Blattmasse in den Boden, also mehr Nahrung für den Boden. Es ist auch nachgewiesen, die Bäume, die wachsen nochmal tiefer. Und auch wenn eine gewisse Trockenheit herrscht, also wenn es jetzt eine richtige Trockenheit über mehrere Wochen, Monate andauert, dann ist es Konkurrenz. Aber wenn es nur eine normale, nenne ich jetzt mal, Trockenheit ist, dann ist der Baum eher ein Fürsorger, der auch Wasser spendet an die Nachbarpflanzen. Es geht auch darum, mehr Biodiversität dann in den Weinberg reinzuziehen, weil das ist auch bewiesen, also gerade auch was die Mikroorganismen im Boden angeht, ist der Weinberg ziemlich leer. Von der Masse wie von der Vielfalt. Und wir reden aber auch immer gerne über Boden, wenn wir über Weinberg reden. Ne? Also der Wein kommt von dem Boden. Aber wenn der Boden tot ist, was soll ich dann noch über Geologie reden? Deswegen ist für mich ein lebendiger Boden mit mehr Organik, mit viel Mikroorganismus schon ein ganz wichtiger Teil der Resilienz eines Weinbergs, weil wir ja jetzt auch sowieso in neue Zeiten kommen mit Klimawandel, mit Extremen, ob es Trockenheit ist, ob es Nässe ist, ob es kalt, warm, was auch immer ist. Also ein Weinberg muss mit sehr vielem klarkommen. Und diese Resilienz hoffe ich, vielleicht liege ich komplett falsch, das sehen wir dann in mehreren Jahren, aber kommt für mich auch und wahrscheinlich hauptsächlich über den Boden.
Also es erinnert mich fast so ein bisschen an die Art, wie Kaffee angepflanzt wird. Ja, da gibt es ja auch diese schattenspendenden Bäume dazwischen, wo dann noch manchmal Pfeffer hochwächst. Irgendwie ist ja auch so eine, also sind mehrere Pflanzen. Jetzt nochmal, ihr Pflanz, habe ich gelesen, Feigen, Pfirsich, sind das so die Bäume? Feige wächst ja wie irre und ist dann, also wuchert ja auch ganz schön, oder? Muss man die zurückschneiden oder wie haltet ihr das im Griff? Und was sind so die Bäume?
Die ersten Pflanzungen sind seit 2019, 2020 ungefähr. Also es sind noch relativ jung. Und es hängt auch von der Lage ab, welche Bäume gepflanzt werden. Also du hast jetzt von Feige gesprochen. Das ist jetzt eine Lage, die sehr südlich ist, sehr heiß. Und deswegen passt der Baum auch gut in diese Lage. Aber auf anderen Lagen sind wir eher auf klassischen Sorten unterwegs. Also die eher nördlich oder eher kühler sind.
Zum Beispiel?
Da sind wir auf Mirabellen, Birnen, also eher die typischen Sorten, die man bei uns kennt. Es hat mal ein Gärtner zu mir gesagt, die Menschen haben Angst vor der Natur. Und es ging darum, dass wenn die Natur anfängt zu wuchern, dass die Leute gleich eingreifen müssen. Gleich wird der Rasenmäher rausgenommen, die Heckenschere etc., weil die Leute die Natur nicht im Griff oder wollen die Natur im Griff haben. Und das habe ich nicht. Weil wenn ein Baum eben hoch wird, dann wird er hoch. Ich muss da jetzt nicht gleich irgendwie die Heckenschere da ansetzen. Ich habe ja im Vorfeld, habe ich mir ja schon ausgemalt, das ist der Baum, der wird so hoch, so groß, passt er irgendwo hin. Aber ich will ja eigentlich mittlerweile auch Schatten haben, weil mit Klimawandel kommt ja auch mehr Hitze, Wärme auch, also Hitze im Sinne von diese extremen Temperaturen und Wärme, alles wird wärmer. Deswegen ist es von Vorteil, mehr Schatten zu haben, weil ich dadurch wieder etwas kühlere Temperaturen, ein neues Mikroklima auf die Parzelle bekomme und vielleicht daher auch unsere klassischen Sorten, die wir heute anbauen, auch vielleicht noch in 20 Jahren anbauen kann, mit der gleichen Frische nachher im Wein. Deswegen, ich habe wenig Angst vor dem Wuchs der Pflanzen. Und wenn mal ein Ast irgendwo hängt, dann wird er abgeschnitten, wenn er nicht da sein soll. Aber muss ich sagen, habe ich weniger Angst vor.
Aber du hast jetzt Obstbäume genannt, das wird nicht geerntet, das Obst. Ist das die Idee, das noch mitzunutzen oder stehen die da jetzt nur als Baum?
Doch, irgendwann schon, aber okay. Momentan, das sind ja alles eher kleine Bäume noch, ja. Und teilweise habe ich sogar das Obst geerntet, bevor das reif wird, einfach damit mehr Energie in die Wurzel geht als in das Obst. Aber das werden wir schon ernten, aber das ist jetzt steht noch wirklich auf zweiter Seite momentan.
Und wozu ist die Tulpe gut?
Die wilde Tulpe, muss man hier vielleicht sagen, weil es ist jetzt nicht die klassische Tulpenart, die man so in den Gärten sieht. Die wilden Tulpen kamen in Weinbergen vor. Durch Bodenarbeit, wahrscheinlich auch durch Herbizide etc. Ist sie ausgestorben. Man muss auch sagen, das ist eine Knolle, die gerne von den Mäusen auch angenagt wird. Deswegen, wir müssen die auch teilweise immer wieder nachpflanzen. Die Idee von Frühlingspflanzen ist, dass wir von Frühling bis oder von wirklich von früh an was haben für die Insekten. Und deswegen eben sehr viele unterschiedliche Pflanzen mit sehr vielen unterschiedlichen Blüten und auch Zeiten, wann die blühen, damit wir einfach Food für alle von Frühling bis Herbst ist schon zu spät, aber Herbst bis Sommer zumindest haben.
Du hattest vorhin gesprochen von Boden, der nicht versiegelt, zu sehr verdichtet werden soll, der nicht tot sein soll. Dafür habt ihr ja Pferde genutzt mal. Da gibt es auch Fotos im Netz. Macht ihr das immer wieder? Macht ihr das öfter? Das ist ja sehr aufwendig. Also ich kann mir vorstellen, dass es teuer ist, irgendwie so ein Pferdeflüsterer da mit so, ich glaube, das sind Vollblüter. Wie heißt das hier? Kaltblüter oder
Warmblüter? Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist eine,
so eine belgische oder ardennische Ardenner-Rasse.
Genau.
Macht ihr das immer noch? Ist das?
Wir haben das, also ich versuche so wenig wie möglich Bodenbearbeitung zu machen. Warum? Und wir haben damals haben wir die Pferde dafür benutzt, eben für eine Bodenbearbeitung zu machen. Und ab und an tut es dem Boden auch nicht weh. Gerade eben, weil die, es sind natürlich schwere Pferde, aber nach wie vor weniger schwer als ein Traktor. Und aber es ist sehr kompliziert, weil es gibt niemanden hier in Luxemburg, der das anbietet. Ich habe damals auch versucht, es gibt jemanden im Norden, der mit denselben Pferden arbeitet, anzufragen, ob die nicht Lust haben, im Weinberg zu arbeiten. Kam eine positive Rückmeldung, aber im Nachhinein ist nie was daraus entstanden. Und ich versuche wir versuchen den Boden so gut wie nicht zu bearbeiten, außer zu mulchen. Warum ist, wenn ich den Boden bearbeite, jedes Jahr, dann habe ich auch immer eine Periode, wo ich alle Mikroorganismen an der Oberfläche töte, weil die sensibel sind für UV-Licht. Und dann habe ich da natürlich eine gute Mineralisierung, heißt, es wird sehr viel frei im Boden, das heißt, die Pflanze kann sehr viel aufnehmen. Deswegen machen auch viele Leute das, aber dann ist nichts mehr aufgebaut, dann wird es ja gleich benutzt und dann muss ich hinterher wieder düngen oder das Jahr danach. Es ist für mich so ein bisschen wie eine Cercle Vicieux, also so ein
Teufelskreis.
Teufelskreis, genau. Und ich versuche deswegen so gut wie nicht den Boden aufzumachen. Ich muss dann natürlich mit weniger Menge rechnen, aber ich lebe ja nicht vom Traubenverkauf. Ich lebe von der Qualität meines Weines. Und deswegen muss ich keine Riesenmengen da aufbringen. Und ich brauche einen resilienten Weinberg, der stabil ist über die nächsten Jahre und bestenfalls in die nächsten 50 Jahre. Und wenn ich natürlich jetzt auf Menge arbeite, und das, da gibt es Winzer, die verkaufen Trauben und die müssen Menge bringen, dann ist natürlich Bodenbearbeitung wichtig, weil dann will ich keine Konkurrenz, ich will Mineralisierung, ich will, dass die ganze Energie in die Pflanze geht. Aber das heißt, ich benutze den Boden natürlich auch ein bisschen und der wird dann irgendwann Mangel haben, also muss ich mehr
tun. Kann man denn Folgen für die Biodiversität sehen? Also gibt es bei euch Tiere, Pflanzen, die dann kommen oder da sind, die es bei anderen nicht gibt? Insekten, Eidechsen, Schlangen, keine Ahnung was.
Das war das Ziel schon vor 3 Jahren, eigentlich ein Projekt zu starten über Biodiversität, so ein bisschen Monitoring zu machen. Erstens brauche ich dafür einen Partner, ich brauche Funding und ich hatte dann ein anderes Projekt, wo wir auch in Vitiforstern zuerst mal einfach nur die direkten Folgen für die Weinberge monitoren. Aber eigentlich ist langfristig genau das, habe ich zumindest mal vor, ob ich jemanden finde, der auch dazu Lust hat und der dann Funding dafür findet. Auf jeden Fall für mich ist ein großer Indikator ist die Fledermaus. Es gibt nämlich eine von diesen Parzellen, wo wir Vitiforst betreiben, wissen wir, dass eine Fledermausart, die geschützt ist und die ziemlich rar ist, da in der Gegend ihr Jagdrevier hat. Und die ist aber am Weinberg natürlich nicht interessiert, weil die braucht Höhe, die braucht Bäume, um sich irgendwo festzukrallen und die braucht auch Bäume zur Orientierung. Und das ist sozusagen mein Indikator, weil wenn die in die Weinberge kommt, dann habe ich vieles gut gemacht, weil erstens findet sie ja dann wahrscheinlich dann auch Insekten. Und Fledermaus ist ein sehr guter Regulator, dann glaube ich, ist das schon mal, ja, dann ist es, dann habe ich schon mal ein Häkchen gemacht. Und alles andere muss ich wirklich, also ich kann dir natürlich sagen, ja, viel mehr hier, viel mehr da, aber ich habe keine statistischen Daten, um dir dann schwarz auf weiß zu zeigen, das hat sich verändert.
Und was ist das für eine Fledermaus?
Och, der Name. Okay, ich weiß nur, wo sie wohnt. In Bechtleinmacher.
Okay, dann.
Aber der Name, keine Ahnung.
Wir hören, wie unternehmungslustig du bist. Wir müssen noch auf diese Quävri zu sprechen kommen. Also es gibt diese riesigen Tonamphoren, so Halbamphoren, Henkel haben sie nicht, aber es gibt Bilder im Netz, ja, wie die da kommen. Ich glaube, 800 Liter gehen da rein und ich glaube, die sind tatsächlich auch aus Georgien. Ist das richtig, dass sie in Georgien hergestellt sind? Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, die werden dann da eingegraben und die sind wirklich im Boden so vergraben, dass die also wirklich, also der Rand steht nur so ein paar Zentimeter über den Boden. Da habe ich mich gefragt, wie geht man jetzt damit um? Wozu dienen die? Es ist die älteste Art, Wein herzustellen. Wie macht man das?
Wenn die Georger dich jetzt gehört hätten, die wären nicht froh, weil du hast gesagt Amphoren.
Ja, aber ich habe so ein bisschen, ich habe gesagt ohne Henkel.
Genau, Amphoren kommt aus der Römerzeit und dann die Georger sagen, ja nee, die Römer, das sind ja noch Kinder.
Ist Appropriation von den Römern gewesen, sorry. Ja, tut mir leid.
Ich passe da tatsächlich gut auf, weil ich hatte Studenten aus Georgien, die bei uns Praktikum gemacht haben. Deswegen bin ich da sehr sensibel für. Aber also ein Quävri oder eine Quävri, ich habe keine Ahnung, ob das weiblich oder männlich ist, ist ein Tongefäß. Also das ist die offizielle Definition. Okay. Und wie du gerade gesagt hast, das sind eingebuddelte Tongefäße und die müssen eingebuddelt werden, weil die Wände von diesen Gefäßen, die sind so dünn, die können keinen Druck aushalten. Das heißt, wenn du die abfüllen würdest und die würden draußen stehen, die würden sofort zerbrechen. Deswegen brauchst du diesen Gegendruck vom Boden. Und die Methode ist tatsächlich 8000 Jahre alt, wenn nicht sogar mehr.
Ja.
Und es ist die älteste Weinherstellungsmethode, die es gibt, bis jetzt bekannt. Mhm. Und die waren ja auch nicht doof, ne? Die haben die Queries nur so dick gemacht, weil man hat ja alles händisch gemacht. Ja. Also wenn die mehr benutzt hätten, dann hätte das viel mehr Kraft, viel mehr Aufwand gebraucht. Und von daher war das eigentlich sehr logisch und sehr überlegt, die Quävris dann in die Boden, in den Boden einzulegen. Weil da habe ich nicht nur den Außendruck, sondern ich habe auch eine kühlere Temperatur.
Ja.
Das heißt, es war eigentlich zwei Fliegen mit einem Schlag. Und die haben dann oben eben, wie du gerade beschrieben hast, eine Öffnung. Und es gibt diese Quävris in mehreren Volumen. Also du bekommst kleine mit 400 Litern, du bekommst mit mehreren 1000. Als wir unsere gekauft haben 2014, hatten wir natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel Risiko gehen, aber mein Vater meinte dann auch, ja, wenn wir 400 nehmen, die Öffnung ist so klein, da kannst du nur von außen putzen.
Ja.
Und es ist eigentlich so, wie wir in die Edelstahltanks gehen, gehen wir dann lieber auch hier in die Quävi rein, um zu reinigen. Und deswegen haben wir dann zwei bestellt von 800 Litern und haben die dann bei uns hinten in den Garten eingelegt. Für mich ist es eigentlich eine der schönsten Methoden, Wein herzustellen, weil du mit dabei bist. Natürlich kannst du dir auch einen Bottich nehmen und in den Bottich die Trauben legen und du machst den Wein in den Bottich und du siehst genauso gut. Aber hier, das ist, also ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, das ist so alt, also das ist, die Methode funktioniert, jeder weiß, dass es geht. Und ich wollte das einfach testen, auch auf unseren Trauben, weil es gibt mehrere westeuropäische Winzer, die das vor mir gemacht haben. Ich bin damals ins Elsass und in die Schweiz gefahren und habe mir da schon mal die ersten Weine aus deren Kellern probiert, weil die ja eher Sorten haben, die aus unserer Gegend kommen, weil in Georgien, die haben ja komplett andere Rebsorten, auch ein anderes Klima und deswegen war es schon wichtig, so ein bisschen das Ganze einzuordnen. Und dann war das aber relativ klar, dass ich das auch mit unseren Reben machen wollte oder Trauben machen wollte.
Und was macht ihr da? Ich glaube, das eine ist so ein Vin Orange, also ein Weißwein, bei dem auch die Kerne und Schalen mitgepresst werden, der dann so mehr Tannin hat. Ist das richtig?
Genau. Also du kannst eigentlich jede Traube nehmen dafür. Du kannst sagen, du machst es mit der Traube oder du kannst sagen, du machst nur Traubenmost rein. Wenn du nur den Traubenmost vergärst, dann ist es kein riesiger Unterschied zum Edelstahl, zum Barrique, weil du hast halt einfach Weißwein. Nur der kommt eben aus der Quävri, aus dem Tongefäß. Natürlich hat das auch schon was Spezielles, aber die Quävri wurde meistens genutzt, um eine längerfristige Maische zu machen. Also wie ich vorhin ganz am Anfang erzählt habe, wenn du die Trauben entrappst und mit in den Traubensaft gehst, dann bekommst du einen Wein. Du hast ja dann die Schale mit den Kernen, mit ein paar Rappen, also mit den Stängeln auch mit dazu. Und dadurch bekommt man mehr Tannine in den Wein und die Aromatik ist eine komplett andere. Also wenn ich jetzt einen Riesling aus dem Edelstahl, ganz klassisch vinifiziert, mit einem Quävri-Riesling vergleiche, die haben nichts miteinander zu tun, auch wenn es dieselben Trauben waren. Also das ist wirklich dann die Methode, also die Maische plus die Quävri, die dann so einen Impact auf den Wein hat, dass er nicht mit nichts zu vergleichen ist mit dem anderen aus dem Edelstahl.
Okay, und dann kommt kommen Trauben rein und der Saft und auch die Rappen noch so ein bisschen und dann kommt da ein Deckel drauf und dann guckt man immer mal so rein.
Ja, jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja, aber auch die anderen Tanks, ob das Edelstahl, Barrique, wir haben ja auch noch andere Amphoren im Keller, die werden alle probiert, weil du willst ja, also das ist, was ich vorhin gesagt habe, ich will die Weine monitoren. Ich will, dass wir keine Fehler machen. Ich muss gucken, wenn irgendwo vielleicht ein Tank denkt, der müsste in die falsche Richtung gehen, dass ich dann vielleicht dann trotzdem irgendwie nachhelfe. Und so ist dann auch bei der Quävri, wird jeden Tag so ein bisschen geschaut, okay, wie schmeckt's? Wie sieht's aus? Gerade bei der Quävri ist es ja dann auch wichtig zu wissen, ab wann nehme ich die Trauben wieder raus? Ja. Und das ist dann wirklich, hat nur mit Geschmack was zu tun. Das ist jeder, ob es mir jetzt schmeckt oder meinen Nachbarn, das ist dann meine eigene Entscheidung, wann ich die Trauben da rausnehme und wann ich sage, es ist jetzt gut.
Aber die stehen doch wirklich im Garten eingegraben und bodenhoch eingegraben. Also muss man nicht aufpassen, dass man da keinen Dreck reinschmeißt, wenn man da den Deckel öffnet, oder?
Nee, vorher, also wenn die wieder befüllt werden, dann wird da das Kraut ein bisschen weggenommen.
Okay.
Aber
okay.
Das ist eigentlich wenig Risiko, weil wir machen das über Eimer.
Das
heißt, es wird immer pro Eimer da rein.
Okay, alles klar. Also
es ist wenig Risiko.
Ja. Ich möchte noch zwei Dinge ansprechen. Und zwar zum einen die Drohnen, die ich in der Anmoderation schon hatte. Ich finde das wunderbar, dass man mal irgendwie von Drohnen hört und es nicht im Zusammenhang von Krieg ist. Ja, also Drohnen zum Pflanzenschutz und auch zu der Pflanzenbeobachtung irgendwie. Und Bier habt ihr ja auch schon gemacht. Also vielleicht kannst du noch kurz was sagen zu eurem Projekt da oder der Nutzung von Drohnen.
Da komme ich wieder auf das Thema Boden zu sprechen, weil es ging mir damals darum, dass wir wenig Bodenkontakt an und dadurch keine Kompaktion vom Boden haben. Also dass wir diesen lebendigen Boden, den wir gerade dabei sind aufzubauen, auch intakt lassen und deswegen weniger mit Traktorüberfahrten dann wieder verdichten.
Ja.
Und das war eigentlich eine der Hauptgründe, warum ich damals dann gesagt habe, wir testen das mit der Drohne. Damals war das nur im Versuch und es war auch nicht erlaubt, überhaupt in der EU mit Drohnen Pflanzenschutzmittel auszubringen. Also eine ganz kleine Klammer, warum Pflanzenschutzmittel? Wir arbeiten im Bio, aber wir müssen alle Pflanzenschutzmittel ausbringen, weil wir leider mit Pflanzen arbeiten, die chronisch krank sind. Das heißt, wir können uns nicht erlauben, diese nicht zu schützen. Und deswegen gibt es natürlich auch wieder neue, bessere Rebsorten in dem Sinne. Das sind diese pilzwiderstandsfähigen, die uns erlauben, weniger zu spritzen, weil die einfach resilienter sind, robuster sind. Klammer zu. Deswegen, wir müssen schützen und deswegen war für mich damals die Drohne eigentlich optimal, weil ich über die Weinberge fliegen konnte. Das hat dann gestartet damals, dass ich einen Brief geschickt habe an das Ministerium, um zu fragen, ganz offiziell, dürfen wir? Und dann musste das Ministerium sich mit dem Text auseinandersetzen und den eigenen Text dann bewerten, ob die Drohne dazugehört als Pflanzenschutzmittelschutz oder nicht. Und die haben das dann ausgelegt, dass wir das dürfen. Und so war Luxemburg das erste Land, was die Drohne als Pflanzenschutzmittelschutz eben auch erlaubt hat. Und dann hat es noch Jahre gedauert, bis das Deutschland und Frankreich dazugekommen sind. Also Luxemburg hat da Vorreiter gespielt und hat ein bisschen den Druck aufgebaut, muss man sagen. Allerdings wurde das Jahr danach das Gesetz auch ein bisschen strenger, wie man diese Drohne nutzt.
Ja.
Weil es sind ja keine kleinen Geräte. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Teil von 10 Kilo, sondern das wiegt schon und da darf nichts vorkommen oder es sollte nichts vorkommen. Und dadurch wurde das Ganze auch strenger. Und ich sehe, dass die Drohne jetzt weniger positiv für die Nutzung als einzelner Winzer, weil wir nutzen die ja dann 3 Monate im Jahr. Wenn ich dann aber die nächsten 9 Monate keine Drohne benutzt habe, dann fange ich wieder bei vorne an und weiß nicht mehr, wie ich das Ding nutze. Und gerade Pflanzenschutz ist so wichtig, da darf eigentlich nichts vorkommen. Also das muss klappen. Und deswegen sehe ich es als etwas weniger praktisch mittlerweile an, weil es einfach nicht mehr so zu handhaben ist, wie für kleine Winzer. Also ich habe das immer auch am Anfang habe ich das als Kooperative gesehen. Ich wollte eigentlich, dass wir das dass mehrere Winzer sich dem Thema annehmen und dass wir das zusammen angehen.
Ja.
Damals war der Anklang nicht so groß.
Ja.
Das kommt jetzt wieder, weil der Helikopter verboten ist. Aber jetzt haben wir so viele Jahre verloren, wo ich mir sage, jetzt macht es dann auch weniger Sinn. Also ich bin jetzt wieder mehr auf dem Thema Roboter. Aber Bodenapplikation. Aber dann eben leicht. Ja. Leichte Roboter eben aus dem genau aus dem gleichen Grund, damit wir weniger Bodenverdichtung haben.
Gibt es das schon, solche Roboter?
Ja, aber es ist alles viel zu Testphase, als dass ich sagen würde, ich kaufe mir so ein Ding morgen. Es gibt zwei, mit denen ich auch schon länger schon gesprochen habe und ich dafür bete, dass das nächstes Jahr irgendwie okay. So viel Sinn macht, dass ich mir eine kaufen würde, einen Roboter. Aber es ist für mich nach wie vor noch nicht ausgereift.
Okay, okay. Und jetzt wollte ich ja noch auf das Bier zu sprechen kommen oder Ale. Ihr habt da ja schon so mal so ein Mixgetränk angeboten. Ja?
Ja.
Also das kommt ja auch in Mode. Also Sauerbier ist wieder da und also die Grenzen zwischen Bier und Wein verschwimmen. Kann man das so sagen?
Ja, das ist, ich hatte, glaube ich, einen Artikel in der FAZ vor Jahren gelesen über Grape Ale, heißt das. Mm. Und es gibt tatsächlich in Italien gibt es das sehr viel, sehr oft. Mm. Und weil da auch natürlich viele Winzer, aber auch Brauereien da viel miteinander zusammenarbeiten. Ja. Und dann habe ich eine Freundin angesprochen, die eben in Luxemburg eine Brauerei hat und gefragt, hast du Lust? Mm. Da war wenig Überzeugung nötig. Also es war sehr schnell die Antwort, na klar, machen wir.
Welche Brauerei ist das?
Simon.
Simon, ja. Mhm.
Und ja, dann haben wir auch gleich, wir haben erstmal ein paar Tests gemacht mit Traubensaft einfach nur, damit wir dann, wenn wir den Traubenmost haben, dass wir gleich in die Produktion gehen können, ohne zu viel Risiko. Mhm. Und das hat ziemlich gut funktioniert und deswegen machen wir das nach wie vor. Und es ist auch irgendwie ein Sauerbier im Endeffekt, weil ob ich jetzt eine Zwetschge nehme oder eine Traube nehme. Ich bringe halt mehr Säure mit und eine andere Frucht. Und weil ich halt Traube habe mit mehr Zucker, haben wir auch ein bisschen mehr Alkohol dann im Bier.
Aber heißt das, es ist Traubensaft mit Bierhefe vergoren? Oder?
Ja. Genau, genau. Also ein Teil vom Wasser wird ersetzt durch den Traubenmost in der Gärung.
Ja, und das ist eine Milchsäurevergärung, deswegen Sauerbier. Oder ist das gemischt?
Ja, ist gemischt.
Ja, okay. Und macht ihr das noch weiter oder war das auch so ein …
Das machen wir weiter.
Das gibt es noch.
Der neueste Jahrgang ist gerade raus.
Ah, okay.
Und man kann fast davon, von Jahrgang dann auch sprechen, weil es ist ja, also es ist saisonales Produkt. Das wird, wenn es abgefüllt ist, es gibt eine gewisse Quantität, mehr können wir nicht produzieren, weil es ist kein Traubenmost mehr da.
Ja.
Das heißt, wir sagen, wir klären das im Vorfeld dann vor der Lese, wie viel machen wir, dann füllen wir den Traubenmost ab und dann im Winter wird er dann vergoren.
Ja. Oh, Corinne, ich habe das Gefühl, ich habe hier noch so viel auf dem Zettel stehen, was ich fragen möchte, aber ich glaube, wir können nicht mehr und wahrscheinlich sind wir auch durstig jetzt. Ja, also ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Vielen Dank fürs Kommen. Das war ein unglaublich schönes, lehrreiches, super interessantes Gespräch. Also, Dankeschön. Danke
fürs Kommen. Ich bedanke mich.